Herzlich willkommen im Feinstrategen-Podcast. Oder noch besser, geht's weiter mit dem Feinstrategen-Podcast. Also je nachdem, ob du jetzt einfach weitergehört hast oder neu reingeschaltet hast. Also ich und Pascal, wir wollen ja jetzt über alle möglichen Aspekte der Euro sprechen. So haben wir uns vorgenommen. Und auch hier wirst du hoffentlich natürlich wieder einiges mitnehmen. Wir wissen nur noch nicht, was eigentlich so ganz genau. Weil diese Folge, ja, die hat kein Skript, wie wir das sonst haben. Und das ist auch das Besondere zum einen. Aber das andere Besondere ist, Pascal, ja, ich sehe dich mal wirklich in 3D vor mir. Du sitzt physisch hier in diesem Raum mit mir. Und man mag es kaum glauben, wenn man nach so vielen Podcast-Episoden ist es wirklich die erste Folge, die wir gemeinsam machen. Ich habe ein Gläschen Wein in der Hand und ja, was hast du?
Ja, auch ein Glas Wein. Wir haben gerade mal angestoßen drauf, dass wir jetzt hier das erste Mal seit, es gibt den Podcast fast 4 Jahre, ja, zusammensitzen. Ansonsten läuft das bei uns nämlich alles remote, als Remote-Projekt, weil wir einfach nicht am gleichen Ort sitzen. Von daher, warum sitzen wir eigentlich hier? Der Grund ist eigentlich ein ganz einfacher. Du kennst vielleicht als versierter Zuhörer schon unsere Webinarreihe mit Spiced, die wir machen oder gemacht haben bisher in diesem Jahr. Und wir treffen uns morgen in Köln mit Spiced. Dementsprechend reisen wir mal persönlich an und nutzen das, um am Vorabend eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wenn du die Podcast-Folge hörst, ist der Termin natürlich schon lange vorbei, aber das macht erstmal nichts. Aber genau, Spiced kennst du von den Webinaren. Wir haben wieder 3 Webinare im Angebot dieses Jahr, immer am 24. September, das Thema Strategie entwickeln bei dir im Verein. Wir haben den 15. Oktober noch, wo wir deine Fragen und deine Probleme irgendwie behandeln und versuchen, eine Lösung zu finden für dich. Und wir haben am 12. November noch das Thema Gewinnung von Freiwilligen 2.0. Damit haben wir also einiges im Angebot. Das hörende Episode hat sich damit schon gelohnt für dich. Meld dich gerne an. Du findest unten natürlich in den Shownotes auch die Links dazu. Und eigentlich wollten wir über was ganz anderes, Martin.
Ich weiß, wie du darauf gekommen bist. Ich möchte hier nochmal kurz anmerken, das ist eine Werbung gewesen. Ich weiß nicht, ob wir das sagen müssen. Ich sage einfach, es ist Werbung. Also keine Sorge, ihr müsst nichts dafür zahlen. Eigentlich geht es darum, dass wir morgen noch ein paar schöne Fotos schießen wollen. Das kann man vielleicht auch mal an der Stelle so sagen. Also wir reden noch nicht über die Vorträge, aber es ist schon mal gut, dass du es auf jeden Fall darauf hingewiesen hast, bevor wir es dann wieder vergessen. Weil das ist ja auch schon mal passiert. Und ab und zu haben uns ja Leute auch geschrieben gehabt, ey, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Warum gibt's das jetzt auf einmal? Deswegen, jetzt habt ihr es offiziell erfahren. Alle, die das Nachgespräch gehört haben, schon mal, ihr habt auf jeden Fall, ihr seid auf der richtigen Seite des Podcast-Hörens.
Genau, aber jetzt ganz entspannte Atmosphäre. Wir haben, wie gesagt, beide ein Glas Wein in der Hand.
Es ist 23 Uhr abends.
Es ist spät, genau. Wir reden über die Euro, von daher Einstiegsfrage, wer war Biersponsor der Euro? Ein Weinsponsor gab es, glaube ich, nicht.
Das wäre gut gewesen. Das wäre sehr, sehr gut gewesen, der Weinsponsor. Nein, Bitburger. Bitburger in der Tat war Biersponsor der Euro. Vielleicht auch etwas überraschend, wenn man sich so mal die Vergangenheit anguckt. Da kann man mal selber drüber nachdenken, warum das so sein könnte. Wenn man jetzt mal sich auch so den Biermarkt so der letzten Jahre anguckt, kriegt man doch ab und zu mal ein paar News dazu. Genau, also das vielleicht mal so als kleine Denksportaufgabe, wenn du jetzt noch am Anfang noch intensiv zuhören solltest. Ja, aber wie gesagt, also grundsätzlich ist natürlich die Idee, dass wir uns hier nicht über Bier und Biersponsoren unterhalten wollen, sondern es geht eigentlich darum, dass wir uns über diverse Themen einfach unterhalten wollen, die uns so aufgefallen sind. Das heißt, das kann zum Beispiel das Thema Sponsoring sein, wie jetzt gerade bei einem Bier. Bevor wir jetzt aber gleich tiefer einsteigen, würde ich sagen, Pascal, erstmal eine interessante Frage. So an dich. Ich muss ja jetzt auch mein Leben Revue passieren lassen, muss man ja so ein bisschen sagen. Also ich habe ja
Sterbebett ruft, oder was?
Naja, Nahtod, ich war schon nah dran an Nahtoderfahrung, ohne da jetzt ein Teil anzugehen, aber Pascal weiß, du grinst schon, du weißt genau, was ich meine. Wenn du jetzt nochmal so mein Leben dir anguckst, die letzten 2,5 Jahre, war das gut investierte Zeit für dich? Oder sagst du, jo, war ganz nett, aber ein paar Monaten ist das eigentlich auch schon wieder vergessen.
Also sportlich genau das, ne? Also Deutschland hat es nicht geschafft, Europameister zu werden. Von daher, ich glaube, sportlich gesehen ist das ganze Ding in ein paar Monaten wieder gegessen. Das Turnier an sich war, glaube ich, schon erfolgreich, darf man schon sagen. Ne? Also nach dem Sommermärchen 2006 wieder ein Turnier in Deutschland, großes Fußball-Event. Wir hatten unglaubliche Bilder, die am Ende in den Köpfen bleiben, glaube ich. Bei mir dieser holländische Mob, der quasi links, rechts hüpfend durch die Straßen gegangen ist. Also sehr, sehr cool. Bei mir persönlich natürlich auch. Ich war Volunteer, habe ein paar coole Dinge gesehen und erlebt und hatte glücklicherweise auch Tickets für 1-2 Spiele. Dementsprechend diese ganze Atmosphäre in und um Stadion, das bleibt schon hängen. Von daher, kleiner Applaus für dich, hast du gut gemacht. Ja.
Weißt du ja gar nicht, die Finanzen sind ja noch nicht draußen, die kommen ja erst noch.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja hinter den Kulissen die Finanzen geschmissen, von daher vielleicht kann ich dich für die Turnierorga gar nicht so sehr loben. aber jetzt mal so aus deiner Perspektive, du warst ja vorher in einem unbefristeten Vertrag bei einem Unternehmen und bist dann gewechselt, hast dich entschieden, in einen befristeten Job zu gehen. Also du wusstest quasi vor 2,5 Jahren, als du angefangen hast, das Ding ist ein Turnier, das ist vorbei und dann ist das nichts. So im, also noch bist du ja dabei, das Ganze abzuwickeln, aber irgendwann ist Feierabend.
Irgendwann lebe ich von der Brücke, wolltest du sagen.
Hat sich das für dich gelohnt? Würdest du sagen, es war die richtige Entscheidung, diesen Job anzunehmen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also es war mit sehr viel Aufopferung verbunden. Das muss man, glaube ich, ganz klar festhalten. Also, wie gesagt, die Zuhörer wissen es ja auch, dass ich in Leipzig wohne. Frankfurt ist nun mal der Hauptjob. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel ich gependelt bin. Also schon hart. Aber was ja, also bei Finanzen ist es ja normal so, da bist du ja, sag ich mal, sehr in deinem Moloch auch ein bisschen gefangen. Also du hast dann, sag ich mal, ein paar Lieferanten, mit denen du dich über Mahnungen streitest und Geld streitest. Und, sag ich mal, deine anderen Abteilungen im Unternehmen, die freuen sich jetzt nicht gerade unbedingt, dich zu sehen, im Zweifel, weil du meistens immer nur Arbeit bedeutest. Das war bei der Euro ganz, ganz anders. Weil du natürlich mit diesen wahnsinnig vielen Projekten einfach so intensiv zu tun hattest und jeder dich kannte. Also nicht, vielleicht nicht jeder, aber schon sehr viele Leute dich kannten, ne? Und du damit Netzwerk bekommen hast, was ich so vorher auch nicht gesehen habe, dass es so krass wird. Und schon sagen muss, das war geil. Und das Zweite, was man sagen muss, was ich damals natürlich auch noch nicht wusste, wir waren unendlich jung. Also ich war der Durchschnitt, beziehungsweise war schon über dem Durchschnitt. Und ich habe zwar schon die ersten grauen Haare, gerade durch die Euro auch bekommen, wie mir immer liebevoll gesagt wird zu Hause. Aber man muss halt ganz klar sagen, dieses junge Team, es ist einfach super, mit solchen motivierten Leuten zu arbeiten, und man kann denen ja auch einiges mitgeben und gleichzeitig bleibt man ja selber auch damit junger. Also auch da kriegt man ja Sachen mit, die man, also ich sag mal, zwischen Jungen und mir, sag mal, Studentenzeit liegen ja eigentlich nur 10 Jahre. Aber es ist, man merkt schon, das ist krass. 10 Jahre sind inzwischen nicht zu unterschätzen, ist meine Meinung. Und da hat die Euro auf jeden Fall geholfen und ich mag es, in so jungen Teams zu arbeiten. Also auch das war was ich nicht so hatte. Andere Sachen haben sich natürlich erfüllt. Und andere Sachen haben wir sicherlich auch nicht so erwartet. Das muss man auch ganz klar sagen.
Also ich merke schon, 4 Jahre Podcast fühlt sich bestimmt noch an wie 10 Jahre bei der Euro. Oder 2 Jahre Euro fühlt sich an wie 10 Jahre seit dem Studium?
Ich weiß es nicht, ganz schwer zu sagen. Also Zeitgefühl. Also wir sind ja jetzt aktuell 3 Wochen nach dem Finale. Und ich habe das Gefühl, es ist 4 oder 5 Monate schon vorbei. Ist echt krass. Also normalerweise rennt ja die Zeit immer so schnell. Aber in dem Fall habe ich wirklich das Gefühl, es ist viel, viel weiter schon weg, als es eigentlich ist. Während davor, es ging so wahnsinnig schnell, es war krass. Und der Podcast, der ist schon integraler Bestandteil meines Lebens inzwischen geworden, deswegen läuft das so beiläufig irgendwie so mit.
Geht mir natürlich genauso. Lass uns trotzdem mal auf das Turnier zurückkommen. Wir haben gerade den Einstieg quasi über das Biersponsoring gemacht. Mhm. Sicherlich auch, weil wir auch bei der ersten Episode, die wir zusammen machen, auch mal selber konsumieren, kann man jetzt fast sagen, ne? Also wir trinken mal einen zusammen. Kommt auch nicht so häufig vor.
Das stimmt.
Aber auch da, man muss sagen, du hast eben gesagt, man kommt vielleicht nicht drauf. Also natürlich, wer Bitburger Kronkorken sammelt, um da irgendwie seinen Spielplan zu vervollständigen, das war schon eine coole Aktion. Was mir aber im Kopf geblieben ist und was ich unglaublich viel gesehen habe, Trittbrettfahrer. Beziehungsweise gab es richtig coole Aktionen, die so ein bisschen im Schatten der Euro mitgezogen worden sind. Hast du eine Idee?
Ja, also ich sag mal, es gibt jetzt das viel besprochene Beispiel Check24. Das ist sicherlich ein Paradebeispiel. Dafür ist natürlich an uns auch nicht vorbeigegangen. Ist ja auch schon, sag ich mal, intensiv in den Medien verfolgt, besprochen worden. Also wer so Business-Podcasts hört und so, der weiß da ja auch schon einiges drüber. Uns persönlich, wenn ich sagen, es war ein Dorn im Auge, ist jetzt natürlich übertrieben. Also das würde jetzt keiner sagen. Aber es war sicherlich clever. Aber man muss auch sagen, ich meine, 7 Millionen Leute haben das, glaube ich, am Ende bestellt. Ich weiß es.
Wahnsinn.
Also es war auf jeden Fall, es war eine Millionenanzahl. Ich weiß nicht die genaue Zahl, aber es war krass. Und es gibt Kalkulationen, dass jedes Shot so 5 bis 10 Euro gekostet hat. Man weiß nicht, wie viel Puma dazugegeben hat. Das ist wohl nicht bekannt. Aber wenn man sich das mal überlegt mit den Versandkosten und so weiter, da ist halt, also das ist ein gigantisches Budget. Aber es ist natürlich eine Entscheidung. Du kannst natürlich, sag ich mal, Sponsor bei einer Euro sein. Und, sag ich mal, eine Bandenwerbung und alles weiter dazu, dann diese Exklusivität, die man natürlich in dem Rahmen bekommt. Oder kannst natürlich auch sagen an der anderen Stelle, ey, ich mache den Trittbettfahrer und versuche möglichst viel im TV zu bekommen, weil alle diese T-Shirts tragen. Also ich persönlich finde die ja nicht sehr schön. Also ich würde mir persönlich nicht so ein T-Shirt ankennen. Mein guter Kumpel und Nachbar war ganz stolz auf diese Shirt und trägt das auch regelmäßig. Das muss man einfach so sagen. Also so unterschiedliche Geschmäcker. Und wenn du auf Defense los warst, war es auch überall. Also in der Sicht schon gute Markenpositionierung, das hast du später nach. Und stell dir mal vor, die Deutschen hätten gewonnen. Also stell dir vor, diese Jubelfotos mit dem EM-Pokal und dann in Berlin dieses Scheck24-Trikot überall präsent gewesen. Es wäre halt geil gewesen. Aber was mich mal interessieren würde, ich weiß gar nicht, ob du den eigentlichen Hintergrund kennst, was eigentlich das, neben dieser, sag ich mal, Dauerpräsenz von Check24, was eigentlich der Hintergrund war, warum sie dieses T-Shirt gemacht haben und was eigentlich der Beweggrund war. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Nee, weiß ich nicht, aber ich hake kurz ein, weil deswegen finde ich die Aktion so genial. Da hat sich irgendjemand echt Gedanken gemacht und natürlich haben die da extrem viel Geld reingeschmissen, weil die waren ja werbetechnisch, also sie waren, jeder dritte Werbespot im Fernsehen war gefühlt irgendwie diese Check24, melde dich jetzt, bliblablub, mit Podolski, glaube ich, war es.
Mhm, genau.
Und diese Trikots, die waren überall. Also ich war ja im Stadion, die Leute hatten teilweise mehr von diesen Check24 mit irgendeinem Fake-Bundesadler-Logo drauf, als echte DFB-Trikots.
Und man muss ja da bedenken, dass Adidas ja allein drei Nachfuhren, Nachbestellung, Nachproduktion schon Auftrag gegeben hat. Und trotzdem haben so viele die Check24-Dinger gehabt. Das ist schon krass, weil das bedeutet im Umkehrschluss, also wenn ich mir jetzt überlege, okay, das ist jetzt nicht gegeben und ich kaufe mir vielleicht ein echtes Trikot, sagen wir mal, es sind nur 5% oder 10%, überleg mal, was das bedeutet bei 7 Millionen Trikots. Das ist schon enorm.
Bin ich aber trotzdem auf den Hintergrund gespannt.
Ja, also ich hab's selber nicht gemacht, weil ich habe dieses wunderschöne, in Anführungszeichen, wunderschöne Trikot nicht. Aber es ist auf jeden Fall so gewesen, dass du dich in der App registrieren musstest. Und die damit sehr viel, und da gab es ja auch ein Tippspiel, was da irgendwie verbunden war, die haben also wahnsinnig viel Interaktion mit dir bekommen. Und normal ist es ja so, kennen ja alle, du installierst einmal eine App, benutzt die, wenn du das als Bedingung haben musst, um dieses T-Shirt zu bekommen, installierst du die, dann ist sie weg. Aber du haben quasi versucht, zumindest zu schaffen, dich langfristig auch in das Produkt und in diese App zu gewöhnen. Und damit dich dann quasi auch, sage ich mal, zu gewöhnen an Versicherungsleistungen und den Vergleich von Versicherungsleistungen, weil das ist ja eigentlich das Kernprodukt, was sie machen wollen, nicht Fußballtrikots verschenken. Und was ich so gelesen habe und gehört habe, ist, dass diese Interaktion auf dieser App wohl extrem gut war. Und wenn du das im monetären Wert quasi digital hättest einkaufen müssen, war es immer noch ein Schnäppchen. Ob es langfristig wirkt, wird man sehen. Mal gucken.
Du kriegst natürlich die Daten der Nutzer auch, ne? Also du gewinnst doppelt. Du bist mega präsent, was so diese Öffentlichkeitswirksamkeit hast und du kriegst die Daten der Nutzer. Und ganz ehrlich, Daten, das ist das Gold des digitalen Zeitalters. Wenn du jetzt sagst, 7 Millionen Kunden, gut, davon werden vielleicht schon einige irgendwie registriert worden sein, aber das sind so viele neue Daten, die du gewinnst, die du dann entweder nutzen kannst für irgendwelche hier Vergleichsangebote, die du irgendwie den Leuten zuschusterst. Das ist schon sehr viel wert, glaube ich. Bleiben wir beim Trikot. Für mich zweiter Gewinner, definitiv Adidas. Mit diesem magentafarbenen pinken Auswärtstrikot, was unglaublich durch die Decke gegangen ist, weil es am Anfang sehr kontrovers diskutiert worden ist. Danach war es ausverkauft, also alles, was produziert worden ist, war sofort wieder weg.
Ja.
Und gleichzeitig eine überragende Werbespot-Kampagne für beide Trikots, also fürs Heimtrikot und fürs Auswärtstrikot. Extrem coole Werbespots gemacht von Jungen vom Mattsport. War schon stark.
Ja, was ganz geil oder was halt wirklich gut war, war, dass sie diesen Shitstorm, der natürlich, ich glaube auch programmiert natürlich war, weil dieses Trikot natürlich schon sehr speziell ist, aber wie sie da quasi schon vorher produziert hatten, um diesen Shitstorm zu entgegnen und genau das passiert, was sie erwartet haben. Und das wirklich perfekt gepasst hat. Und das war halt auch sehr, sehr aufwendig gemacht haben. Und was halt dieses Trikot geschafft hat, was glaube ich auch das erste deutsche Nationaltrikot ist, was das geschafft hat, ist, es ist ein Fashion Piece, wie man jetzt so schön neudeutsch ja sagt. Es ist ein Stück, was du auf der Straße trägst. Also es gibt ja die, der Venezia, ich weiß gerade nicht, welche Abkürzung es ist, aber Venezia quasi, der Club aus Italien, hat ja bis diese Saison leider nicht mehr, aber hat ja die letzten 3 Jahre mit Kappa zusammengearbeitet. Und vielleicht kennt ihr das goldschwarzene Trikot, was es da kreiert wurde von Kappa quasi mit italienischen Modedesignern zusammen. Und dieses Trikot ist zum Beispiel in den USA ein absolutes Fashionpiece geworden. Und das war eigentlich so der Startpunkt. Und dieses Adidas Magenta Rosa Lila Trikot, wie man es nennen möchte, das werdet ihr, also ich bin mir ziemlich sicher, aber das wird man so in 2-3 Jahren auch noch weiter auf der Straße sehen. Das wird Kultstatus erreichen.
Wobei das ja sowieso so ein kleiner Trend ist. Die Kinder und Jugendlichen von heute, die tragen sowieso ihre Lieblingsmannschaft auch zur Schule, also quasi das Trikot der Mannschaft, sehe ich ganz, ganz häufig auf Schulhöfen. Ich bin gespannt, ob das auf den Erwachsenen Konsumermarkt quasi sich übertragen lässt oder nicht.
Ja, also wenn man das jetzt mal aus der, also jetzt gehen wir schon in die Mode über, aber wenn man das mal wirklich aus der Sicht betrachtet, gerade bei Mode ist es ja so, es wird ja auch sehr viel immer darum, Mode trägt man ja auch, um gewisse Ausstrahlung auch Geld darzustellen. Es sind natürlich Strömungen, die dagegen sind, jetzt auch gerade aktuell, aber man merkt ja schon, sagen wir, Leute, die Geld haben, zeigen das natürlich auch, indem sie Klamotten von Gucci, Versace und so weiter tragen. So. Und jetzt überleg mal, was so ein Trikot inzwischen kostet. Ja. Also wer würde denn, also muss man sich mal überlegen, also wenn du jetzt mal die Bundesliga nimmst, du kaufst ein hässliches Trikot, was immer rot ist, Entschuldigung, für Bayern, alle Bayern-Fans, tut mir leid, was immer rot ist, wo immer dieses blöde T draufsteht und das Ding kostet, ich glaube, beflockt inzwischen 120, 130 Euro. Wer würde denn auf die Idee kommen, ein T-Shirt für mit einer Werbung drauf, normalerweise für mehr als einen Zehner anzufassen, wären wir bei Check24 übrigens, um mal den Vergleich zu stellen, Produktionskosten gefühlt nichts, wahnsinnig teuer. Und das ist eigentlich, und ich behaupte, also nicht behaupte, ich weiß es, wenn du ein Versace und Gucci-Shirt, T-Shirt kaufen willst, da kannst du auch mit 130, 150, 200 Euro bist du auch gut dabei. So, und wenn ich dann, ich habe noch im Hinterkopf Barcelona, wo ich da mal war, da gibt es zum Beispiel einen Unterschied zwischen den Fan-Trikots, die schon Schweinegeld kosten, und den offiziell Matchburn-Trikots, also die quasi wirklich die Spieler tragen, die nochmal ein anderes Material haben, die kosten, haben damals schon über 200 Euro gekostet. Und da sind wir im Bereich von Luxusmarken. Ja. Und das ist Wahnsinn.
Das ist beim DFB-Trikot genauso. Da gibt es das quasi für 99 Euro und dann gibt es das für 140 Euro als Official Match-Trikot, genau. Aber wir driften so ein bisschen ab. Ich finde faszinierend, dass du hier anscheinend so einen Modegeschmack hast, der sich mit Louis Vuitton und Co. auskennt.
Also ich habe keinen Louis Vuitton und ich habe keinen Versace. Ich möchte sagen, nicht, dass hier falsche Vorstellungen jetzt hier im Podcast entstehen.
Da wisst ihr mal, was die Euro-Mitarbeiter anscheinend verdienen, wenn sie sich sowas leisten können.
Das Problem ist, das ist ja das Problem bei der, wenn du viel arbeitest, du hast gar keine Zeit, das Geld auszugeben.
Wir springen zurück zum Turnier. Wir hatten in der Episode, die quasi hier davor ist, Teil 1 so zu sehen, drüber gesprochen, über das Projektmanagement und was du alles gemacht hast und wie das Ganze gelaufen ist. Jetzt springen wir nochmal so ein bisschen auf das, was die Leute vielleicht in der Episode nicht gehört haben, weil du warst ja auch on site. Du warst ja auch beim Turnier hands-on mit dabei. Du hast nicht nur Finance gemacht, du hast auch dich gekümmert, weil 1000 Sasser bei der Euro natürlich arbeiten, während des Turniers den Spectator-Service zu unterstützen. Was war deine Aufgabe und warum? Also
die Frage ist, warum warst du nicht bei mir im Team eigentlich? Das ist die eigentliche Frage, Pascal. Nein, aber Spectator-Service war quasi eins der Teilprojekte, die wir hatten, die quasi, ja, sag ich mal, um die Weisung der Zuschauer ging es da quasi. Also du kommst quasi an der Straßenbahn an und dann sagst du, hier gehst du zum Stadion oder wenn du wegfährst, du musst diese Bahn nehmen. Keine Ahnung, hier kannst du dein Gepäck abgeben. Ich habe mein Kind verloren, dann muss ich das und das passieren. Ich habe mein Handy verloren, dann passiert das und das. Das heißt, du hast quasi Szenarien durchgespielt und ich habe eine Teamleader-Funktion da quasi übernommen, habe also ein Briefing vorher bekommen, ein bisschen Training und dann haben wir quasi Volunteers zugeteilt bekommen, unterschiedliche Teams und die haben wir dann quasi wieder in kleinere Teams aufgeteilt und die haben dann an uns mit Headsets reported, das sah dann sehr wichtig aus, also Sonnenbrille und Headset quasi, halbe Security, nur das Problem ist, dass wir keine Anzüge getragen haben, sondern die offizielle Uniform, die natürlich nur blau war und nicht schwarz. Genau, und das war die Aufgabe und am Ende ging es halt darum, dass die Volunteer halt Spaß haben und dass die Besucher ein gutes Erlebnis einfach mitnehmen an der Stelle. Und dann waren die halt ausgestattet mit einem Megafon, mit einem Hochstuhl, mit lustigen, blinkenden Stäben und Händchen. Und ja, haben versucht dann den Zuschauern natürlich, also den sogenannten Spectators, ein gutes Erlebnis zu schaffen. Das war so die Aufgabe.
Das war mein Lieblingsvolunteer-Job übrigens. Also ich habe ihn nicht selber gemacht, aber dieser Bademeister-Job, wo der Typ da auf seinem halben Hochsitz gesessen hat, mit dem Megafon immer gesagt hat, hier geht's lang, lauft weiter, noch 50 Meter zum Eingang. Zwischendurch hat er drei Laolas irgendwie auf den Weg gebracht und mitgesungen bei irgendwelchen Fangesängen der dann Fans. Es war schon, der hat einen coolen Job, glaube ich.
Ja, wir hatten auch einige, die wirklich, also wir hatten zum Beispiel das rumänische Team mal da und da gab es wirklich eine Volunteer, die ein bisschen Rumänisch sprechen konnte und das war natürlich schon geil. Die war zwar nicht so eigentlich dieser Hochstuhl-Megafon-Typ, aber die hat es dann trotzdem gemacht und Es war coole Sachen, sehr viele Videos auch vom Fans entstanden, die sich einfach gefreut haben, dass wir da irgendwie lustige Szenen gemacht haben. Also das ist ja genau das, was du eigentlich haben möchtest. Also wir haben vielleicht mal eine ganz lustige Anekdote, ich muss mal das Glas jetzt zur Seite stellen, ja, alles wird ja nichts geschnitten hier. Wir haben am Ausgang beim letzten Spiel, das war das Portugal-Spiel, wo Cristiano Ronaldo den Elfer verschossen hatte, die aber dann im Elfmeterschießen weitergekommen sind. Und da haben wir uns quasi alle in so eine Reihe gestellt und haben gesagt, der Song war Tram Right, Taxi Left, Tram Right, Taxi Left. Und irgendwann war es dann so weit, dass die Fans angefangen haben, das mitzusingen. Weil wir das immer so konstant über das Megafon gesagt haben, hatten wir diese Leuchtstäbe und so. Und das sind halt lustige Sachen, weil die Leute das dann auch einfach aufgenommen und gefilmt haben. Dann wollten sie Selfies haben und so. Das macht schon Spaß. Also das ist ganz anders als Finance natürlich.
Sehr gut. Da kann ich gut einhaken, weil ich habe ja auch als Volunteer meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich war nicht im Spectator Service.
Die geilste Position hat da was geil gehabt.
Ich habe Anti-Doping habe ich gemacht, ja. Also ich durfte in den Katakomben dabei sein. Ich muss hier mal kurz mit einem Vorurteil aufhören. Anti-Doping oder Dopingkontrolle ist nicht spannend, ja. Also tatsächlich, die Aufgabe als Volunteer war ganz cool, weil wir waren bei den Spieltagen im Einsatz und haben dann von den UEFA-Ärzten mitgeteilt bekommen, wer ausgelost worden ist für die Dopingkontrolle. Und standen dann ab der 70. Minute im Spielertunnel, haben gewartet, bis die Mannschaftsärzte quasi ihre eigenen Spieler informiert haben. Und dann haben wir die Spieler begleitet in diesen Dopingkontrollraum. Und jetzt denkt man, da passiert irgendwas, aber tatsächlich sitzen dann da 2 Stunden 4 junge Männer, also Fußballspieler, mit Handy in der Hand und warten, bis sie pinkeln können, Blut abgeben dürfen.
Kurze Frage, reden die dann auch miteinander oder gucken die wirklich 2 Stunden nur auf ihr Handy?
Tatsächlich, es wird mit Familien telefoniert, es wird das Aftermeal gegessen, also viele haben Pizza bestellt oder irgendwie Nudeln gekriegt oder sowas.
Nein, die haben Pizza bestellt, Profisportler bestellen Pizza.
Total.
Oh Gott, okay.
Und
die Radfahrer würden durchdrehen wahrscheinlich jetzt.
Also die Jungs haben nicht viel miteinander gesprochen, sondern es ging tatsächlich eher darum, das schnell hinter sich zu bringen. Was auch bedeuten kann, ohne jetzt hier Namen zu nennen, aber bei einem Spiel hat ein Spieler tatsächlich irgendwie 2, 2,5 Stunden nicht pinkeln können. Der hat getrunken, der ist gelaufen, es ging einfach nicht. So, sehr frustrierend dann, weil auch da ehrlicherweise, die haben logischerweise keinen Bock auf Dopingkontrolle, ja?
Wer hat das schon? Also ist jetzt auch nicht, glaube ich, das Angenehmste, was man kann. Schon lustig, wenn ich mir das so vorstelle, 2,5 Stunden nehmen wir mal zu stehen und zu gucken, dass er endlich mal Pipi machen kann. Ja, klingt nicht so spannend. Was macht man dann in 2,5 Stunden, Pascal?
Wir haben da einfach gesessen. Wir durften sitzen, zum Glück.
Okay, aber durfst du selber ein Handy spielen oder hattest du ein Handy dabei?
Nee, Handys mussten wir abgeben.
Okay, also hast du 2,5 Stunden die Wand dran gestarrt oder 2,5 Stunden den Spieler so hypnotisch, geh endlich pinkeln, ich will jetzt auch nach Hause, ich bin Volunteer, ich krieg kein Geld.
Ja, genau, so war es nicht. Wir waren ja auch zu viert, also es waren immer 4 Spieler ausgewählt und 4 Anti-Doping-Volunteers. Dementsprechend konnten wir auch miteinander mal sprechen und uns irgendwie die Zeit vertreiben, aber du bist da halt wirklich in so einem Raum ohne Fenster in den Katakomben, ja, so im Stadion
ja,
drin,
klar,
ja,
das klar.
Zum Glück in die Klimaanlage, weil wir hatten ja echt gutes Wetter zum Teil. Wobei Frankfurt, ne, darf man nicht vergessen dazu zu sagen, hatte nicht diese Wasserfälle wie in Dortmund zum Beispiel.
Das kann ich so nicht ganz bestätigen, wenn ich ehrlich bin, aber gut, erzähl erstmal.
Ja, genau. Also dementsprechend Dopingkontrolle nicht ganz so spannend. Was spannend natürlich für mich persönlich war, du bist natürlich nah an diesen Profisportlern dran. Es war unglaublich zu sehen, was die auch für einen Marathon quasi nach dem Abpfiff noch machen. Also ich hatte einen Spieler, der wirklich 6, 7 Interviews geben musste. Also hinter den Kulissen kann man sich so vorstellen, da sind so dann Videostationen, also Kameras auf so eine Rückwand geleuchtet und dann geht der Spieler wirklich rein, da kommt ein Moderator von, keine Ahnung, Channel China, wird drüber gesprochen, dann geht der eine Kamerastation weiter, dann kommt Fox USA, dann kommt die BBC aus England, dann kommt das ORF, dann kommt das ZDF und dann geht es quasi wieder von vorne los. Also unfassbar, das war in dem Fall der Kapitän dieser Nationalmannschaft.
Ich habe eine Vermutung, wer es sein könnte.
Ja, ich, bin gebeten worden, keine Namen zu nennen. Dementsprechend, es ist ein sehr bekannter, sehr teurer Spieler auch. Der hat viel, viel Geld gekostet und spielt mittlerweile in Deutschland. Also,
okay.
Jetzt, das war es jetzt, genau. Der Kollege, wie gesagt, hat ein unglaubliches Pensum abgerissen. Was gut,
dass du nicht gesagt hast, in welchem Stadion der eingesetzt war es bisher. Das lassen wir jetzt natürlich völlig offen.
Ja, gut.
Also nein, alles gut. Jetzt ist gut. Ich rede nicht mehr über Kopfkranken, ganz ehrlich.
Die Podcast-Zuhörer, die jetzt Detektivmodus anschmeißen, können natürlich ein bisschen mutmaßen. Aber genau, dementsprechend, was ich loswerden möchte noch, dadurch, dass ich ja nicht in Frankfurt arbeite, ich habe unglaublich Glück gehabt, weil wir reden ja ganz viel von Vereinbarkeit, so von Ehrenamt und Job. Da muss ich meinen Arbeitgeber mal loben.
Mal ausnahmsweise was zu sagen.
Natürlich, in dem Fall jetzt, weil mir wurde erlaubt, beziehungsweise wurde ich für diese Spiele, ich sag nicht freigestellt, aber mir wurde erlaubt quasi kürzer zu arbeiten an Spieltagen, Termine so zu legen, dass ich dann in Frankfurt bin und nicht in Hannover, wo ich eigentlich arbeite, was schon ein bisschen weiter weg ist. Dementsprechend war das mit dem Pendeln ganz einfach. Ich durfte Ausnahmen machen, so was mobiles Arbeiten angeht. Natürlich habe ich weitergearbeitet, aber genau, das muss man schon mal sagen. Da habe ich Glück gehabt und es lief soweit gut.
Hast du denn was vom Spiel gesehen? Weil normalerweise war es bei Montiers ja so, dass die Spiele nicht sehen konnten. Jetzt hast du ja direkt am Pitch gestanden, weil du musstest ja am Pitch stehen, hier blieb ja ganz anders übrig. Hast du was gesehen oder wie war das? Also bist du dann quasi 20 Minuten, bist du wieder in Katakomben reingehen oder hast du dann draußen gesessen oder musstest du dann 30 Minuten vorher reingehen oder wie war das bei euch so aufgeteilt?
Ja, so halb-halb. Also ich habe ein bisschen was vom Spiel gesehen. Allerdings, also wir hatten jetzt nicht die VIP-Plätze irgendwie, dass wir sowas machen durften und auch das am Spielfeldrand stehen.
Also nicht neben Prinz William gesessen?
Nicht neben Prinz William, genau. Wir hatten England, Dänemark da mit Prinz William. Neben dem durfte ich nicht stehen oder sitzen im VIP-Bereich und mein Steak essen, leider.
Oh, Steak gab's bei euch, hui.
Habe ich gehört, ja. nee, es war so, dass wir unser Job in den Katakomben haben. Da lief dann zum Glück ein Fernseher vom Spiel. Das konnte man sich dann angucken. Das heißt, da hat man was gesehen und man hat quasi aus dem Stadion was gehört an Stimmung. Und die 20 Minuten, also ab der 70. Minute standen wir halt im Spielertunnel. Der Spielertunnel ist in Frankfurt unter dem, also vom Ground-Niveau quasi unterm Pitch.
Genau, also er geht so 2-3 Meter runter quasi. Also er ist quasi, also das Dach ist quasi auf Ebene des Pitches ungefähr, so muss man sich das vorstellen.
Genau, das heißt, du hast von da aus leider keine Sicht gehabt auf das Spiel, aber du siehst nur den Treppen. Video. Du hast den Videowürfel gesehen.
Stimmt, ja.
Frankfurt einen relativ großen Videowürfel da, das heißt, du konntest quasi dann live auf dem Videowürfel, weil die UEFA das Spiel dort übertragen hat und nicht nur wie in der Bundesliga den Spielstand, konnte man das Spiel sehen, hat die Reaktion gehört. Und ehrlicherweise, als Ronaldo diesen Elfmeter verschossen hat im Elfmeterschießen, im Achtelfinale, ich bin die 3-4 Stufen hoch, hab geguckt, der war dann gut gehalten von Jan Oblak, von daher, das habe ich gesehen. Ansonsten, ja, nicht viel vom Spiel zu sehen, weil eben auch das nicht die Hauptaufgabe der Volunteers war, sondern dann zu arbeiten.
Aber hast du denn im nächsten Spiel gesehen?
Ja, ich hatte glücklicherweise Tickets bekommen. Ich war beim Eröffnungsspiel. Das war natürlich Premium-Fußball. 5-1 Sieg der Deutschen in München gegen die Schotten. Überragend. Also alles. Der ganze Tag mit den Schotten, die mit ihren Kills und Dudelsack die Stadt unsicher gemacht haben, bis dann natürlich, gut, aus deutscher Sicht besser gesagt, der Sieg und die Rückfahrt und alles echt top gewesen. Und habe dann Glück gehabt, dass ich auch noch kurzfristig Tickets bekommen habe für ein Viertelfinalspiel, dann den späteren, ja, Finalisten, ne? England gegen die Schweiz.
Also ganz mau Kost, was zu sagen.
Ja, das spielt tatsächlich da. Wir waren ein bisschen für die Schweizer, weil die in der deutschen Gruppe eigentlich ganz gut gespielt haben.
Also ich kann nur sagen, dass
enttäuschend waren, aber hat nicht funktioniert.
Ich kann nur sagen, dass die UEFA-Kollegin sich sehr gefreut haben.
Die Schweizer, ja.
Schweizer, ich kann ihn leider, es gibt eine Kollegin bei mir auf Arbeit, wenn die das, vielleicht hört ihr das ja, wenn die das hört, die kann das so gut nachmachen, aber ich möchte diesen Schweizer Dialekt kann ich nicht nachmachen. Das ist, also auch eine Erkenntnis aus dem Jahr ist, wenn die Schweizer richtig ansprechen, Schweizerdeutsch zu sprechen, verstehst du kein Wort mehr. Das ist leider wirklich so. Also, wer sagt, die Schweizer rollen das R und so weiter, die sprechen Hochdeutsch mit euch und die sprechen wirklich gut, weil wenn die wirklich mal anfangen würden, würdet ihr nichts mehr verstehen. Also, die machen das schon top.
Aber wir lösen uns ein bisschen, wir wollen gar nicht über Sportliche sprechen.
Naja, nee, alles gut, aber es ist ja schon, wie gesagt, es ist ja die Erinnerungsfolge, du willst ja vielleicht noch mal wagen. Welches Spiel warst du? Vielleicht versuchst du ja auch das England-Spiel zu vergessen und in 3 Jahren denkst du so, oh Gott, stimmt, bei dem schlechten Spiel war ich.
Trotzdem, du hast gesagt, UEFA,
ja.
Stichpunkt 1. Du hast Stichpunkt 2 sportlich gesagt. Wer war Top-Torjäger der Europameisterschaft?
Oh Gott, das ist ja jetzt eine ganz böse Frage.
Deine Fangfrage, genau, weil es war.
Ich fand, es war
Eigentor.
Ja, gut, okay.
Und Eigentor, super Stichwort. Es sind super viele Eigentore gefallen. Ja, also auch krass. War das Sportliche erstmal egal, aber ein Eigentor hat sich auch die UEFA geschossen, glaube ich.
Okay.
Weil im Nachhinein, also, oder beziehungsweise die.
Ach, die Bundesregierung hat sich das Eigentor geschossen, eigentlich.
Auch, ja, beides, glaube ich. Also,
okay.
Ich mache mal die UEFA, weil die UEFA hat diese Europameisterschaft in Deutschland tituliert als die nachhaltigste Euro aller Zeiten.
Okay. Mhm.
Das mag vielleicht, wenn man sich's ausrechnet, keine Ahnung, ist mir jetzt erstmal Wurst, kann man sicherlich machen, aber Verkehrskonzept vollkommen ausgelegt auf die Deutsche Bahn. Das war vielleicht ein kleines Eigentor. Wir haben es mitgekriegt, die Holländer sind einmal nicht zum Termin gekommen, weil die Deutsche Bahn nicht gefahren ist. Ja.
Streckensperrung.
Streckensperrung, genau. Die Deutsche Bahn, wir kennen es, marodes System. Ja, die haben sich wirklich Mühe gegeben. Ich bin auch auf Bahn gefahren. Es hat größtenteils bei mir funktioniert. Ich weiß, Philipp Lahm als Turnierorganisator einmal auch nicht angekommen zu einem Termin. Deswegen Eigentor vielleicht. Also Deutschland als Autonation, schön und gut. Die Bahn, UEFA-Bahn, das war ein kleines Eigentor vielleicht.
Aber ich sag mal so, hast du jetzt wirklich einen anderen Service der Deutschen Bahn erlebt als sonst? Ich meine, du fährst ja viel nach Hannover.
Ich bin ja Berufspendler, 2-mal die Woche Fernstrecke, das ist schon okay, aber deswegen sage ich ja, das war vielleicht nicht so clever. Du hast gerade die Bundesregierung angesprochen.
Ja, aber
du meinst die Flüge.
Ja, ich meine die Flüge. Also jetzt, das ist natürlich jetzt nochmal das Neueste, was ist rausgekommen. Ich meine, das war ja schon bekannt während des Turniers, dass quasi sehr kurze frühe Flüge auch genommen werden. Und natürlich, sag ich mal, wenn wir ausrufen, es wird die nachhaltigste Euro, würde ich ja auch gleich nochmal einhaken, aber natürlich ist es doof, wenn dann im Nachhinein quasi nochmal die Kosten da aufgeführt werden, der Regierung, die ja eigentlich an dem Projekt mitwirkt, die dann, wo dann rauskommt, dass sie halt vielleicht das hätten auch anders anreißen können. Aber ja, klar, ich meine, auch Politiker wollen natürlich nicht die Probleme mit der Bahn gegebenenfalls haben. Wäre schon doof, wenn die so spät zum Spiel kommen. Und man muss natürlich auch sagen, die haben natürlich immer eine ganz andere Funktion. Also, ich will jetzt nicht sagen, das ist schlecht oder nicht. Ich sag mal, es war aber fürs Image, wie man es geben wollte, war es sicherlich nicht ideal an der Stelle. Also da würde ich sagen, das hätte ich, weiß nicht, ob man es anders lösen kann, aber ich bin mir sicher, dass man es anders lösen kann. Also, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ist jetzt meine persönliche Meinung. Das ist sicherlich jetzt nicht die UEFA-Meinung oder auch nicht die Meinung der Regierung. Aber es gab ja ein paar Spiele in Berlin. Und ich sag mal, in Berlin hätte man keinen Flieger nehmen müssen, um von der Arbeit zum Spiel zu kommen und hätte trotzdem das Euro-Erlebnis gehabt. Wenn man natürlich, sage ich mal, die deutsche Mannschaft unterstützen möchte, was ja auch völlig okay ist, bedeutet das natürlich aber auch, dass man, gerade wenn man nach Stuttgart zum Beispiel muss, aus Berlin, dass das natürlich, dass man sich da Gedanken drüber machen muss. Ist aber meine persönliche Meinung, ist absolut keine Meinung, die ich jetzt hier im Sinne meines Arbeitgebers präsentieren möchte, sondern einfach sagen, das ist meine private. Und das muss jeder am Ende für sich selber entscheiden, aber vom Bild sicherlich nicht das Idealste.
Die Deutschen haben halt nicht in Berlin gespielt, ne?
Ja, das ist, sind nicht weit genug gekommen, würde ich sagen, an der Stelle, leider, für die Nation, aber ja, sicherlich, ist nicht ideal gelaufen, was das angeht. Vielleicht hätte man am Turnier, vielleicht hätte man das vielleicht anders scannen müssen aus UEFA-Euro-Sicht, dass man sagt, okay, die Deutschen müssen mindestens einmal in Berlin spielen, wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, aber man weiß es nicht.
Weiß man nicht, genau.
Aber Eröffnungsspiel war halt München und damit war das Cluster halt schon vorgegeben, da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zu. Oder vielleicht kommen wir gleich dazu, weil wir sind ja eigentlich beim Thema Nachhaltigkeit. Das ist eigentlich, guck mal, perfekte Überleitung selber, die ich nicht mitkriege. Es ist, das passiert 23.30 Uhr beim zweiten Gläschen Wein. Mein Gläschen ist übrigens alle, möchte ich nur anmerken. Muss man auch mal in diesem Podcast erwähnen. Aber gut. Genau, also das Nachhaltigkeitskonzept vielleicht der Euro, das ist mir eigentlich sehr wichtig nochmal zu erwähnen, weil ich glaube, das ist in der öffentlichen Berichterstattung auch viel zu kurz gekommen, weil man sich auf andere Sachen einfach fokussiert hat. Was ganz neu bei dieser Euro war und wo ich sagen würde, da haben wir uns auf jeden Fall Gedanken gemacht oder die Leute, die das damals entwickelt haben, sich Gedanken gemacht. Früher war es ja so, also, oder wir machen es anders. Gehen wir mal ein FIFA-Turnier durch. Das nächste große Turnier, sagen wir jetzt mal die, was in Spanien ist und in Marokko, ist gleichzeitig noch in Argentinien, Uruguay und, oh Gott, ich hoffe Paraguay, glaube ich. So, Das ist jetzt aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sicherlich nicht das idealste Turnier. Ja,
du hast die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA unterschlagen, die als nächstes
ein
amerikanisches Riesenturnier wird.
Das stimmt, aber es ist ja zumindest nur alles auf einem Kontinent. Ja, aber das stimmt schon. Klar, also bin ich völlig bei dir.
Tausende Kilometer zwischen den Stadien, ja.
Das ist,
da kommst du ohne Fliegen nicht. Also die amerikanische Bahn ist auch nicht bekannt. da gibt es keine, aber... Also ich sehe jetzt nicht das deutsche Team im Greyhound-Bus von Dallas nach Miami fahren oder so.
Ich stell mir das gerade vor, du baust eine Bahnstrecke aus Kanada nach Mexiko runter und fährst du so 5 Tage. Nein, so eine transsibirische Eisenbahn auf amerikanisch. Also auf jeden Fall. Aber nochmal, um jetzt den Umschwung nochmal zu schaffen, da ist Deutschland schon deutlich kleiner. Und trotzdem wurde gesagt, es gibt quasi 3 Cluster. Es gibt, sage ich mal, ein Südcluster, es gibt einen Westcluster und es gibt einen Nordostcluster. Und quasi die Teams, die in diesem Bereich gespielt haben, waren auch in Hotels untergebracht, um die Reisewege kurz zu machen. Und das hat bedeutet, dass Leute halt so nah dran waren, dass sie mit dem Bus halt nur gefahren sind. Es gab deutlich weniger Flugreisen. Und es gab auch Teams, die es in der Tat probiert haben, die Deutsche Bahn zu nutzen. Ich glaube, es gibt Teams, die haben das mehr oder weniger gemacht. Bei einem Team hat es halt leider nicht geklappt. Leider wäre es wahrscheinlich auch fast das letzte Team gewesen, was davon betroffen war, weil es war ja das Halbfinale, wo das passiert ist. Und zum Finale wären sie nicht mehr, glaube ich, mit dem Zug gekommen. Das war also fast wäre es aufgegangen, muss man sagen. Also muss man ja schon sagen, das war halt der letzte Zug, der nicht geklappt hat.
Wie es immer so ist, den letzten Zug, der klappt halt nicht.
Ja, es ist, wenn man zu spät dran ist.
Naja gut, aber du hast mit Nachhaltigkeit noch einen Punkt angesprochen. Die UEFA hat im Frühjahr diesen Jahres noch einen Klimafonds auf den Weg gebracht.
Ja, mhm, genau.
Erzähl uns ein bisschen was dazu, um den Bezug auch wieder zur Vereinslandschaft herzustellen.
Ja.
Das Ziel war ja, dass der Effekt der Europameisterschaft auch nachhaltig im deutschen Fußball ankommt.
Genau, also man hatte ja gesagt, man möchte quasi kompensieren. Man hat also damals eine Agentur beauftragt, ohne jetzt den Namen zu nennen, aber die quasi die CO2-Ausstoß bemessen hat und gesagt hat, okay, wo müssen wir ansetzen, auch in anderen Bereichen. Aber sagen wir jetzt speziell auf diesen Klimafonds, von dem wir jetzt reden, bezogen, ist man dann halt auf so eine Summe gekommen, 7 bis 8 Millionen Euro, ich weiß nicht genau, wo sie liegt, wo man gesagt hat, okay, es gibt quasi Vereine, das haben wir in unserer Silvesterfolge damals auch gesagt, ihr könnt euch bewerben und wir unterstützen damit nachhaltige Maßnahmen aus dem festen Katalog, kleine und große. Womit wir nicht gerechnet haben, und das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ist, wie viele sich innerhalb von kürzester Zeit darauf beworben haben. Also es war wirklich krass. Also ich glaube, also da bin ich mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, auch wenn ich jetzt nicht im Projekt bin, aber wir konnten natürlich nicht alle bedienen. Es wurden, und das war am Anfang waren wir so, können wir denn überhaupt den kompletten Topf ausschöpfen oder bleibt was übrig? Nein, es ist alles bedient worden. Und ich habe die Liste der Vereine gesehen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Es sind viele kleine Vereine dabei gewesen, von denen ich noch nie was in meinem Leben gehört habe, was ein gutes Zeichen ist, da ich mich, glaube ich, schon relativ auch in den unteren Ligen vom Fußball noch ein bisschen zumindest auskenne. Also quer über die Republik, unterschiedlichste Projekte, finde ich ein super Projekt. Und was ich nochmal auch hier anmerken möchte, ist ein Projekt, was quasi außen jung gesteuert wurde, nicht mit jemandem extern, weil man gesagt hat, man möchte dieses Projekt langfristig beibehalten, auch für weitere Euros, weitere Turniere, zumindest dieses Wissen aufbauen, wie man das macht. Und ich will nicht ausschließen, dass das Modell durchaus Schule machen könnte. Also in der Hinsicht, glaube ich, ein guter Schritt, guter erster Schritt, vielleicht sogar schon ein zweiter Schritt, weil das Volumen schon sehr hoch war. Und man muss sagen, da hat der Amateurfußball in Deutschland auf jeden Fall profitiert. Und man hätte es ja auch nicht machen müssen, muss man ganz klar sagen. Also ich glaube, von der medialen Wirkung her, also ich weiß nicht, wir kennen es jetzt beide, aber ihr könnt euch jetzt selber mal als Zuhörer, Zuhörerinnen überlegen, okay, habt ihr das eigentlich irgendwo gehört, außer bei uns im Podcast, wenn ihr die alte Episode gehört habt? Habt ihr irgendwo geguckt, dass das medial ausgeschlachtet war? Mein Gefühl ist, es ist relativ wenig eigentlich darüber berichtet worden, wenn man überlegt, dass das schon ein enormer Impact war. Also wann habt ihr das letzte Mal gesagt, dass euer Landessportbund gesagt hat, oh, ja, wir hauen jetzt mal 3 Millionen für eure Maßnahmen raus? Schon geil, finde ich persönlich.
Hat man tatsächlich, glaube ich, wenig wahrgenommen oder wenig gehört. Auch da muss man vielleicht hinterfragen, ob das passt. Aber was man natürlich immer hört, beziehungsweise worauf sich die Medien auch stürzen, gerade bei so Veranstaltungen, beziehungsweise auch bei so Veranstaltern, ich sag mal, UEFA, FIFA, IOC, teilweise DFB, die haben so ein gewisses Verbrecher-Image schon so, was, naja, wirklich, also.
Der DFB hat ein Verbrecher-Image.
Es wird zugeschrieben, okay. Wenn ich so über Intrigen rede, also medial, ne? Es gibt Reportagen, Dokumentationen, ja. Die Öffentlich-Rechtlichen zerlegen teilweise Entscheidungen. Es gibt ja auch da korrupte bzw. Entscheidungen, die nicht ganz transparent getroffen werden, wie Olympische Spiele vergeben werden, wie Weltmeisterschaften vergeben werden, an welche Staaten etc. und so. Da stürzen sich natürlich gerne Medien drauf. Und ich glaube, darüber ist es interessanter zu berichten als über so einen Klimafonds. Und das hatten wir natürlich auch, ne, wenn ich an die FIFA-WM Katar denke. Da gab es ganz viel Menschenrechtsverletzung, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, von was dürfen Mannschaften tragen. Da ging es um die Kapitänsbinde und all solchen Kleinkram, sag ich mal.
Ja, klar.
Das ist zum Glück, sag ich mal, bei der Euro ein bisschen ausgeblieben. Wir hatten im Vorfeld, das glaube ich, das Thema, also Vergabe nach Deutschland und bestehende Stadien und so, nicht so hohe Kostenexplosion, das ist, glaube ich, schon mal gut gewesen, dass man wieder in einem Fußballland auch tätig ist. Trotzdem gab es da auch wieder Kritik, wenn wir über die Zugeständnisse, die die UEFA teilweise gefordert hat, sei es vom Steuerzahler beziehungsweise von den Host Cities, also von den Städten, die Spiele ausrichten wollen, ging, da gab es auch Reportagen drüber und ich glaube, das ist eher bei den Medien Anklang oder hat Anklang gefunden als das Thema Klimafonds der UEFA.
Also ich glaube, man kann schon sagen, dass ich glaube, du beziehst dich auf die ZDF-Reportage, die ja, glaube ich, im Spiegel zusammen gemacht wurde, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich glaube, ZDF war es nicht, war nicht AD. Ich glaube, ZDF. Ich habe mir die natürlich angeguckt. Ich denke, du auch, oder? Du hast sie gesehen?
Ja, auf jeden Fall. Aber die Frage ist ja, was löst sich das, was löst es bei euch als dann UEFA-Headquarter-Menschen aus, sowas?
Ja, bevor ich jetzt antworte, würde ich nochmal die Gegenfrage stellen. Wie hast du dich denn dabei gefühlt, als du es gesehen hast? Also, was war denn dein Impact? Ich meine, du weißt ja ein paar Sachen von mir, aber jetzt nicht, sag ich mal, die Details im Hintergrund. Du kennst dich ja selber aus auf deiner Vergangenheit, auch im Fußball. Wie hast du es denn wahrgenommen? Also als du das gesehen hast, wie war so dein Empfinden? Also ich habe auch mit jemandem unabhängigen Dritten das geguckt, der so außerhalb der deutschen Sportstrukturen ist, der das aber versteht. Und der hat mir schon mal Fragen zwischendurch gestellt, weil er es einfach inhaltlich auch nicht verstanden hat, was da gesagt wurde. Deswegen wäre mal die Frage, wie du es siehst und einschätzt.
Also was man nicht vergessen darf bei solchen Reportagen, die wollen natürlich auch Einschaltquote. Also reißerische Aussagen beziehungsweise, also die werden gut recherchiert sein, das bei der Öffentlich-Rechtlichen möchte ich jetzt nicht irgendwie in Abrede stellen. Die werden schon ihre Quellen haben, recherchiert haben und auch teilweise zumindest fundiert darüber berichten. Was natürlich passieren kann, und weiß ich jetzt bei der Reportage nicht genau, ob das einseitig natürlich Bericht erstattet wird, im Sinne von dem, was natürlich auch dann der Zuschauer sehen möchte und vielleicht auch, was bei den Recherchen rausgekommen ist. Deswegen sage ich ja, dieses in Anführungszeichen Verbrecher-Image heißt natürlich auch, dass es einfacher ist, negativer über eine UEFA zu berichten, als positiver.
Ja, also ich kann natürlich jetzt nicht über alles im Detail sprechen, weil das ist einfach der natürlich auch der Schweigepflicht unterliege. Ich weiß es natürlich auch, wo die Grenzen liegen, zumindest beim Großteil, und was stimmt und was auch nicht stimmt. Ich möchte einfach nur mal vielleicht zwei Denkanstöße an der Stelle einfach mitgeben. In diesem Bericht, den bestimmt auch noch einsehbar ist, dass wer das gucken möchte und sich da nochmal im Background zu bilden, was sehr gerne, es ist ja immer gut, dass man sich kritisch auch damit auseinandersetzt. Aber die Person, mit der ich das zusammen geguckt habe, hat mich irgendwann im Laufe der Sendung gefragt, sag mal, wenn das vorher alles bekannt war, warum beschweren sich eigentlich die Städte jetzt darüber, dass sie das jetzt angeblich so unterschreiben müssen? Die wussten das doch vorher. Wenn ich einen Vertrag unterschreibe, dann lese ich den Vertrag vorher und ich entscheide mich dafür, ob ich den Vertrag so möchte oder nicht. So. Das ist so. Es ist ja nicht so, dass quasi die Vergabe war und dann ist die UEFA gekommen und hat mit dem Rasiermesser gesagt, so müsst ihr das jetzt machen. Also das ist ja auch totaler, also das ist einfach Blödsinn. Das, so, und das ist, in der Doku wird das immer so hingestellt, ja, das wird ja aufgedrückt und ich denke mir so, naja, erstmal ihr wolltet es gerne haben, euch bewerben dafür und habt es bekommen. Es gab ja auch andere Mitbewerber an der Stelle, die hätten ja vielleicht auch noch andere Konditionen geboten, bessere oder schlechtere, jetzt ohne das einzuschätzen. Aber es ist halt Deutschland geworden. So, das ist das erstmal das Erste. So, da sind sicherlich natürlich Sachen drin. Das wird ja auch in dem Bericht dann genannt oder da werden ja Entwürfe gezeigt, ohne jetzt zu sagen, ob die jetzt richtig oder falsch sind, aber da wird ja was gesagt. So, und jetzt mache ich mal den Schwenk zu Olympia. Wenn ihr euch jetzt quasi gerade das in Frankreich so anguckt, denkt ihr, dass die Verträge da anders sind? Also auch das muss man ja noch sagen. So, gucken wir uns die FIFA an. Denkt ihr, dass die Verträge da anders sind? So, Handball, klar, ist kleiner. Aber natürlich haben die auch, sag ich mal, zum Exklusivitätsrecht und sowas, worum es da geht. Natürlich, weil du musst dieses Event natürlich auch an der Stelle einfach bezahlen. So. Und da gibt es natürlich Sachen, die müssen geregelt sein. dann können da auch gerne irgendwelche Juraprofessoren sagen, ja, das geht so gesetzlich gar nicht. Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, ob das so geht. Ich kann nur sagen, da hat man sich auf irgendwas verständigt und dann hat man das halt entsprechend so durchgezogen. Das ist das eine. Und das zweite ist, was ja auch so ein kann man auch, hast ja kurz erwähnt, das Thema Steuern. Und das muss ich sagen, das hat mich bei dem persönlich, also da spreche ich jetzt auch in meiner privaten Brille, einfach nur aufgeregt, weil es ist nie gesagt worden, aber es wurde immer so quasi lanciert zwischen den Zeilen, werden keine Steuern gezahlt und wir werden hier alle steuerfrei und so weiter und so fort. Ohne jetzt zu sagen, inwieweit das jetzt stimmt und da jetzt ins Detail gehen zu dürfen, das ist einfach so, muss man sich auch mal überlegen, über was man da für eine Art von Event spricht. Es ist ein Event, was über wenige Monate quasi im Schwerpunkt hochgezogen wird, nämlich an den Stadien, und was einfach so verschiedenste Implikationen gesetzlich und steuerlich und rechtlich und so weiter hat, dass man einfach Vereinfachungen finden muss, weil die sonst gar nicht umsetzbar werden. Und das ist egal, für welches Großsport oder anderes Event man da redet. Es gibt für solche Sachen Regelungen, aber es ist nun mal nicht vorgesehen, in dem normalen Katalog eines Landes solche Großevents zu machen, weil die sind ganz, ganz selten. So, und da muss man halt einfach Vereinfachungen und Lösungen finden an der Stelle, die dann halt in unterschiedlicher Art und Weise sieht. Und wenn man jetzt, um ein Beispiel zu nennen, wenn du jetzt selber dein Ticket ja gekauft hast, du hast ja ganz normales Geld für bezahlt. Wenn du auf den Rechnung schaust, da steht ganz normal als Rechnungsadresse die Euro 2024 GmbH drauf, was die Gesellschaft ist, die Euro veranstaltet hat. Und da steht ganz normal ein Steuerabzug für Umsatzsteuer drauf. Das heißt, das ganz normale Umsatzsteuer bezahlt wird. Nur ein Beispiel zu nennen zum Thema, sei steuerfrei. Wenn es steuerfrei wäre, würde da keine 0% Steuern draufstehen. Steht aber auf dieser Rechnung nicht drauf, wer sich das mal anguckt. Und deswegen ist mir diese Aussage zu pauschal, einfach zu sagen, und da ist es das, was mich so aufregt. Bei Öffentlich-Rechtlichen, klar kann man kritisieren und das ist alles okay. Aber man muss halt aus meiner Sicht das dann auch von beiden Seiten projizieren und das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema. Und das fand ich nicht richtig. Ich finde es wichtig, diese Reportagen zu machen und das zu sagen, aber es ist nicht okay aus meiner Sicht, das so darzustellen, wie es dargestellt wurde. Nur um das zu sagen, weil das Problem war halt an der Stelle, das wurde halt auch an allen Stellen wieder aufgegriffen, verbreitet und ist halt einfach nicht konsistent in allen Bereichen. Das muss man einfach so sagen. Das ist meine persönliche Meinung, ohne mich jetzt festnageln zu lassen zu wollen. Ich glaube, ich habe damit genug gesagt. Aber ich finde es halt, man muss es klarstellen und man muss nicht dieses, oh, da ist so im Hintergrund das Böse und so. Weil diesen Eindruck hat es für mich erweckt. Und man muss ehrlich sagen, wenn man an einem Projekt arbeitet und weiß, wie es im Hintergrund läuft, muss man sagen, ist auch sehr einfach, weil die Person, also ich bin mir sicher, dass die Person, die recherchiert hat, die Informationen hatte, alle Informationen, und sich dann gewisse Informationen rausgepickt hat. Und das ist halt schade.
Aber so ist es ja dann oftmals, ne? Also das IOC, du hast gerade Olympia gesagt, macht ja auch seine eigenen Regeln. Und die FIFA, die UEFA machen das auch. Die UEFA ist natürlich so ein bisschen limitiert, ne? Das ist eine Europameisterschaft, die kannst du jetzt, also nach meiner Logik zum Beispiel, nicht in, weiß ich nicht, Südkorea austragen oder so.
Aserbaidschan wäre noch möglich, weil die sind Mitglied bei der UEFA.
Ich sag mal, Stand heute. Wir wissen nicht genau, es gibt auch schon das spanische Pokalfinale, was in Abu Dhabi stattfindet oder in Saudi-Arabien oder so. Also dementsprechend, Stand heute, das IOC und die FIFA haben die ganze Welt zur Auswahl. Die legen ihre eigenen Spielregeln fest und die Spielregeln sind halt momentan so, dass autoritäre Staaten das deutlich einfacher haben, solche Sachen auszulegen, weil die eben nicht, oder die können einfach nach solchen Spielregeln spielen. Haben wir gerade wieder gesehen, die Olympischen Spiele sind nach Salt Lake City vergeben worden, aber mit so einem dicken Haken, beziehungsweise du hast gerade das Thema Finanzen und Steuern angestoßen, das IOC hat in seiner Bekanntgabe quasi gesagt, ja, Salt Lake City kriegt die Spiele, aber die neue Regierung, die Ende diesen Jahres gewählt wird, muss natürlich dafür sorgen, dass die Steuergesetze auch dann so passen, wie wir sie haben wollen. Ansonsten entziehen wir Salt Lake City wieder die Olympischen Spiele. Was natürlich so ein bisschen emotionale oder auch dann tatsächliche Erpressung ist. Aber bevor du dich jetzt wieder in Rage redest.
Nee, alles gut. Das ist, also, um das nochmal klar zu sagen. Also, man muss schon schauen, was ist das? Also, ich bin ja nicht dafür zu sagen, die sollen keine Steuern zahlen. Und darum geht's ja alles auch nicht. Sondern es geht quasi darum, dass man natürlich schon gucken muss, dass es gewisse Vereinfachungen einfach geben muss, weil es prozessual sonst mega schwer wird, auch gewisse Sachen zu machen. Ich mache mal nur ein Beispiel. Wer sich schon mal mit dem Thema Verzollung beschäftigt hat, der weiß, dass das ein richtiger Pain ist. Und wenn du quasi überall aus der Welt quasi Dinge importieren musst, und sei es nur Medikamente zum Beispiel, dann musst du dir Gedanken darüber machen, wie du das über die Grenze bekommst. So, und das sind halt diese Dinge, die meine ich. Weil, ich sag mal so, gerade das Thema Olympia zum Beispiel, guck mal, da kommen Sportler aus dem Iran, so, in die USA. So, ja, da muss als IOC sicherstellen, dass die Leute da reinkommen und dass die auch ihr Equipment mitnehmen dürfen. Zum Beispiel so. Und wie das dann versteuert wird, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt nicht aus in den USA, da gibt es auf jeden Fall Importzölle, das weiß ich. So, es wäre jetzt doof für den Iran, da jetzt theoretische Sachen jetzt verzollen zu müssen. Oder für die Chinesen und so. Das heißt, um dieses quasi zu vereinfachen, wäre das jetzt, sage ich mal, so ein Ansatzpunkt, wo wahrscheinlich, ich vermute, ich weiß es wirklich nicht, wo ich jetzt sagen würde, einfach als IOC, bitte für gewisse Gruppen, Athleten, medizinisches Personal, bitte Verzollung vereinfachen. Zum Beispiel. Sowas prozessuales. Kann einen Steuereffekt haben, je nachdem, wie das gestaltet ist. So. Aber das ist halt, da muss man sich Gedanken machen. Und das sehen die Leute. Also, dann heißt es ja, wir müssen an Steuergesetzen drehen. Ja, ist so. Aber das hat auch einfach praktische Gründe, weil das sonst gar nicht, die Behörden gar nicht mehr damit klarkommen würden am Ende.
Jetzt muss ich als Anti-Doping-Volunteer mal nachfragen, von welchen Medikamenten sprichst du da?
Da kann ich jetzt nichts mehr zu sagen, das ist nicht mein Fachbereich. Aber natürlich, natürlich musst du da Sachen natürlich auch mitnehmen. Das medizinische Personal nimmt natürlich irgendwelche Sachen da mit. Keine Ahnung, was da jetzt drin ist, aber das, sag mal so, hey, da rede ich mich jetzt im Kopf und Kragen wahrscheinlich. Da wird mich jetzt der Medical-Kollege, der ein sehr, sehr, sehr netter Mensch ist, wird mich wahrscheinlich jetzt lünchen für die Aussage, aber es ging, ich glaube, die Leute haben verstanden, was ich damit sagen wollte am Ende des Tages.
Bevor du dich im Kopf und Kragen redest, springe wieder ein bisschen im Thema. Machen einen kleinen Cut vielleicht bei diesem eher sensiblen Thema und springen wieder auf dich und deine Rolle zurück. Du hast in unserer ersten Episode darüber gesprochen, was so deine Learnings sind vom Projektmanagement her. Was ist dein persönliches Learning? Was nimmst du selber mit aus den 2,5 Jahren Euro und den 4 Wochen Turnierzeitraum?
Boah, was ich mitnehme auf jeden Fall vom Beginn ist, sehr, sehr viel auch in Englisch gelaufen. Das ist sicherlich, wenn du das 10 Jahre nicht gemacht hast, schon schwierig. Aber auch das hat funktioniert. Das war sicherlich was, wo man auch selber, wo ich gedacht habe, so, boah, kriege ich das hin? Du hast sehr viel gelernt, einfach aufgrund der Größe. Also, ich habe ja vorher im Fußball-Bundesliga-Bereich gemacht, da hast du immer so saisonweise, das spielt sich immer ähnlich ab. Erst verkaufst du Dauerkarten, Mitgliedschaften, dann hast du die Spiele, dann scheißt du irgendwo in der Mitte der Saison, steigst du ab, steigst du auf, spielst international, bist du irgendwo im Mittelfeld, dann bangst du um Arbeitsplatz oder auch nicht. Also das wird halt nach 2, 3 Mal wird es dann schon ein bisschen langweiliger und bei diesen Events, diesen Major-Sport-Events, wie man das auch nennt, diese Großsportveranstaltungen, das ist schon nochmal eine andere Liga einfach. Du hast auch nur 3. Du hast quasi, was die FIFA macht, was die UEFA macht und was die IOC macht. Das sind die 3 Optionen, die du eigentlich hast, wenn du in dem Bereich arbeiten willst. Super Bowl mal ausgenommen, ist nochmal ein spezielleres Thema sicherlich auch noch, aber es ist halt nur ein Event. Das ist schon krass. Also ist schon eine andere Ebene, glaube ich, auch. Die Leute, die da arbeiten, das sind natürlich absolute Profis, gerade in gewissen Positionen dann auch. Und du merkst, finde ich schon, wie klein eigentlich so ein Fußballverein nochmal im Verhältnis ist. Also, weil, klar, Real Madrid und solche ausgenommen, aber ich sage jetzt mal Werder Bremen oder auch der SC Freiburg oder nehmen wir Darmstadt, keine Ahnung. Das ist halt ein kleines Puzzleteil dieses Riesenmosaiks und ich sag mal, das ist schon das Ende der Nahrungskette, wenn man das nicht anders sagen kann. Weil am Ende hast du ein Turnier, wo die besten Spieler aus Europa zusammenkommen und freiwillig ihren Urlaub für streichen und wirklich hochmotiviert sind. Und du siehst dann Leute wie Luka Modric, der nun wirklich alles gewonnen hat, der da flennt nach der Vorrunde, weil die in der letzten Minute rausgeflogen sind. So, das sind halt, das ist schon krass. Also, was das auch für eine Bedeutung hat. Das ist also so eine EM oder so eine WM, das ist wie Olympia für Leichtathleten. Das kann man, glaube ich, schon vergleichen. Also, weil das gibt's nur alle 4 Jahre, das ist was Besonderes. Und dieser Spirit, diese 4 Wochen ist super. Allerdings muss man sagen, ist diese Durchstrecke davor und dieses Plan natürlich schon auch nervenaufreibend und muss schon sagen, also mein Gefühl jetzt ist so, boah, schon hart, so viel Lebenszeit zu investieren für dann doch so eine kurze Zeit. Und ich habe dann immer so überlegt gehabt, okay, wird das sowas wie 2,6, also wird ja ganz viel mit 2,6 auch verglichen, aber ist das so, dass in 20 Jahren die Leute darüber reden und sagen, oh, das war damals so geil, kannst du dich da noch erinnern und so, diese Euro. Ich bin gespannt. Aktuell mein Gefühl sagt mir, nein, es wird nicht so sein, Aber vielleicht täusche ich mich. Mal gucken. Ich bin gespannt. Auch deiner natürlich spannend, dann wahrscheinlich ein paar Jahre nochmal in diese Folge reinzuhören und das dann nochmal aus der Perspektive zu bewerten.
Und jetzt so ein bisschen Nerd-Talk. Ich weiß, du hast deine eigene Finanzzuhörer-Community. Was war das Krasseste, was du fachlich gelernt hast in diesen 2,5 Jahren? Irgendein Gebiet, wo du gar keine Ahnung von hattest und wo du jetzt absolut nerdig dich mit 2 Stunden irgendwie mit jemandem unterhalten könntest und jemand, der keine Ahnung hat, würde die ganze Zeit denken, what? Was?
Ja, gibt es. Ich werde vielleicht 2 Sachen noch ansprechen. Also was man sagen muss, mein Aufgabengebiet ist deutlich breiter als das normale, was ich davor gemacht habe. Also ich habe so mit Procurement, was den Einkauf angeht, so unterstützt. Da haben wir auch Verhandlungen mit großen Suppliern geführt, also Lieferanten. Und dann quasi, sag mal, Controlling, Accounting. Controlling bin ich definitiv tiefer drin als früher. Das muss man so sagen. Das war auch ein Großteil der Arbeit. Und so dieses Top-Thema, glaube ich, was vielleicht der eine oder andere auch noch nicht gehört hat, ist sicherlich die genannte Einkommensversteuerung oder Pauschalversteuerung auf, man sagt Geschenke im Deutschen. Also in dem Fall halt besonders so etwas wie Tickets. Also wenn man ein Ticket quasi an jemanden verschenkt und das ist in Deutschland steuerpflichtig, dann ist das halt nicht steuerfrei in Deutschland ab einem bestimmten Betrag. Und das selbst für Vereine eigentlich kann das relevant sein, je nachdem, was ihr für eine Veranstaltung macht. Ihr verschenkt was, dann müsst ihr Steuern dafür zahlen oder zumindest der Person mitteilen, dem ihr schenkt, ey, übrigens, ihr müsst das Ticket versteuern. Und da muss ich sagen, da bin ich schon sehr, sehr tief reingegangen. Und habe da auch, sag ich mal, an eher Stellen Gespräche geführt, die man normal jetzt in der Finanzbuchhaltung nicht führt, wenn man dann nach Berlin ins Ministerium fährt und dann Gespräche über Sachen führt oder auch mal ins Finanzamt einfach so fahren muss, um solche Sachen in der größeren Runde zu besprechen, weil das natürlich aufgrund der Größe dieses Events natürlich einfach auch einen großen Impact einfach hat, dass man das halt richtig macht und dass alle, sage ich mal, sich einig sind, wie man das angeht an der Stelle. Das war sicherlich so das Nerdigste an der Stelle, was ich glaube ich zu bieten habe.
Ich sehe dich jetzt gerade mit Christian Lindner im Finanzministerium.
Nee, sowas nicht. Wir haben auch, muss ja auch andere Sachen ja besprechen. Das ist ja, ist einfach so bei der Größe und bei der Bedeutung willst du natürlich auch keinen Fehler machen. Dementsprechend sprichst du natürlich dann schon nochmal und sagst so, okay, können wir das so machen? Ist das richtig? Entsprechen wir den Steuerregelungen in Deutschland? Auch da werden wir beim Thema Steuern. Wenn wir das so machen und kann man, sag ich mal, das ist unsere Annahme richtig, solche Sachen redest du natürlich, musst du bereden, es geht gar nicht anders, weil wie gesagt, es ist halt aufgrund des Impacts einfach der Größe dieses Events willst du es richtig machen und ich glaube, was man sagen kann, ist, das ist definitiv kein Ansinnen irgendwie gab, da jetzt irgendwie was nicht zu machen an der Stelle.
Mein Gefühl war ja auch, diese Euro ist ab Anpfiff schnell auch wieder abgepfiffen worden. Also die 4 Wochen sind sauschnell vergangen. Und ich war klar als Volunteer dabei, aber natürlich nicht so als Hauptangestellter. Und ich war auch natürlich teilweise Fan bei den Spielen. Wie war dein Eindruck? War es genauso?
Ja, also meiner war, ich muss sagen, ich war ganz gut eigentlich dabei. So 2 Wochen vorm Turnier war das erste Mal so, dass ich gesagt habe, okay, du kannst wieder so ein bisschen durchatmen, weil die Projekte wahrscheinlich auch einfach so auf sich fokussiert waren, dass du gesagt hast, okay, die stellen sie keine Fragen jetzt mehr an Finance, außer im absoluten Notfall. Während des Turniers, klar mit dieser Spectator-Service-Rolle dann auch noch, wo natürlich, sag ich mal, normale Arbeitszeit ja auch weggeflossen ist, war es dann schon sehr intensiv und es ging sehr schnell. Ich hatte zum Glück die Gelegenheit, 4 Spiele zu sehen immer im Stadion, also ein bisschen was hatte ich auch von der Euro, aber bei weitem nicht alle Live-Spieler, muss man auch sagen, also war auch viel im Office, auch abends dann noch und habe dann noch Sachen fertig gemacht und habe die Spiele halt auch nur so nebenbei geguckt. Ja, die Euro war schnell vorbei, stimmt. Lustigerweise, die Euro war eigentlich schon nach 2 Wochen vorbei. Es war echt krass, also muss man sich ja vorstellen, also da sind ja Leute quasi, es gibt ein sogenanntes Tournament Operations Center, da sitzen dann die Leute vor einem ganz viele die verschiedenen Projekte vor dem großen Screen und dann wird halt entschieden auf Situationen, die eintreten. Ich sag jetzt mal, der Kletterer, der in Dortmund da oben entdeckt wurde, da war natürlich Hochbetrieb in diesem Laden und da wurde natürlich dann auch überlegt, okay, was macht man, wie geht man da jetzt mit dieser Situation um und wenn diese Gruppenphase dann vorbei ist, ich meine, da sind ja 3 Spieler am Tag. Auf einmal sind da 2 und dann hast du noch 1 oder 2 Spieler am Tag. Auf einmal ist das wie Urlaub auf einmal. Aber davor haben die Leute 2 Wochen, 7 Tage gesessen, von morgens bis spät in die Nacht. Und das ist natürlich schon krass, das zu sehen. Und ich meine, das kann man sich eigentlich als Zuhörer kann man sich das gar nicht vorstellen. Wenn ich sage, nach der Vorrunde ist das Turnier eigentlich gefühlt schon fast zu Ende, weil die Prozesse laufen. du hast deutlich mehr Flexibilität, um auch auf Dinge nochmal zu reagieren, weil du halt einfach mehr Puffer hast. Und du brauchst auch nicht mehr genau die gleiche Manpower im Einsatz. Deswegen, das war eigentlich das Lustigste. Also gerade der lustigste Tag war, als wir im Halbfinale, nach dem letzten Halbfinalspiel, wir uns alle quasi gratuliert haben und gesagt haben, es war schön. Und am nächsten Tag gab es das Tournament Operations Center nicht mehr, weil wir Finale ja sowieso alle in Berlin waren, die dann arbeiten mussten. Und das muss man sich vorstellen, also Finale war nicht gegangen, aber dieses Zimmer war eigentlich schon mal abbauen. Also es ist schon, das ist ganz anders gewesen, glaube ich, als für den Zuschauer, obwohl für die meisten wahrscheinlich nach dem Deutschlandspiel das Ding dann schon gegessen war.
Ja, ich würde sagen, das Turnier war doch vorbei nach dem Finale dann.
Ich habe das Spiel leider nicht gesehen, muss man ehrlicherweise sagen, weil ich da gerade auf dem Weg nach Hamburg gestartet war, um mir das spitze Spiel Frankreich gegen Portugal anzugucken. Ja, sagen wir es mal so, Mbappé hat nicht geglänzt, Cristiano hat auch nicht geglänzt. Aber es hat sich bei mir durch alle Spiele durchgezogen, bis aufs Finale, dass man sagen muss, ich habe mir nicht die fußballerischen Leckerbissen wie du ausgesucht. Du hast definitiv mehr Glück gehabt, muss man sagen.
Ich habe ein paar Tore gesehen, genau.
Definitiv, ja.
Ich kann es auf jeden Fall, passt bei Toren ganz gut. Die Einschläge kommen näher quasi. Ich kenne ja auch ein paar Leute bei euch aus der Organisation. Und auch die eben Spieltage live betreut haben. Und da habe ich schon noch mal gehört, dass so ein bisschen The Walking Dead ist vielleicht zu viel, aber man hangelt sich wirklich von Spieltag zu Spieltag, ja, und man ist in diesem Matchday, also Spieltag plus eins, minus eins, also der Tag vorher, der Tag nachher, ist man so ein bisschen gefangen halt, ne? Das ist so ein bisschen dieses, wo sind wir eigentlich gerade? Weil es gibt so diese Routineaufgaben und immer wieder rein und das sind lange Tage, die Spieltage. Ja, also ich habe ja als Volunteer, wenn es ein 21-Uhr-Spiel war, dann war meine Schicht bis 1.30 Uhr am Folgetag quasi. Das heißt auch, es gab Hauptamtliche, die dann auch noch da waren, die länger da waren und die auch früher da waren als ich. An so einem Spieltag kann so ein Arbeitstag auch mal von, weiß ich nicht, 8, 9 Uhr morgens bis in die Nacht reingehen. Das ist schon auch schlauchend, das darf man nicht vergessen. Also ne, bei aller Euphorie, die Menschen im Hintergrund, die dann das möglich machen, dass dort Millionäre 90 Minuten Fußball spielen, das muss man mal würdigen. Ja, also neben den ganzen Volunteers natürlich, 16.000 waren es bei der Europameisterschaft, die auch ganzen Hauptamtlichen, die haben da schon einen kleinen Knochenjob gemacht, wurden natürlich auch bezahlt dafür, aber trotzdem, das ist nicht ganz so einfach. Ich kann mir schon vorstellen, dass die jetzt nach dem Turnier in so ein kleines Loch reinfallen und erstmal sagen, Moment, ich habe ein Sozialleben. Ich bin sehr gespannt, ob der eine oder andere dann sich nochmal in so ein Event reinstürzt oder dann jetzt sagt, Leute, ich habe das einmal gemacht, das reicht mir jetzt. Deswegen die Frage an dich, bist du bereit für das nächste Großprojekt im Finance-Bereich oder hast du erstmal genug jetzt von so Turnieren und also so ein Bürojob mit freitags, weiß ich nicht, 13, 14 Uhr Feierabend wäre auch mal ganz nice.
Es gibt einen neuen Begriff, den ich gelernt habe, der sogenannte Event-Hopper. Das sind die Personen, die quasi wirklich von solchen Großturnieren zu Großturnieren springen. Also die machen dann Super Bowl, dann machen sie Frauen-WM in Neuseeland, Australien, dann kommen sie zu uns, dann sind sie in Katar. Das sind quasi die Leute, die so am Event sind. Also es gibt solche Leute, die das regelmäßig so machen, die also, ich immer sage, müssen die eigentlich total wahnsinnig sein. Also die Vorstellung, jedes Mal in ein neues Land zu gehen für ein paar Monate und mich mit dem Steuersystem und allen Bürokratien dieses Landes auseinanderzusetzen. Also in Deutschland ist es ja nun auch nicht gerade einfach, wie wir die meisten wahrscheinlich wissen. Das ist Wahnsinn. Also da würde ich sagen, da würde ich durchdrehen aufgrund der Hürde. Ob ich mich jetzt nochmal in so ein Finance-Abenteuer stürzen würde. Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht ganz genau sagen. Ich glaube, wenn die Frauen-WM nach Deutschland gekommen wäre und nicht nach Brasilien, also zusammen mit Belgien und Holland, was ja in der Diskussion war, was ja nun nicht so gekommen ist, dann wäre das natürlich interessant gewesen, weil wir natürlich wahnsinnig viele Learnings hätten. Wir hätten wahrscheinlich auch einen Teil des Kernteams sicherlich behalten können. Und es wäre natürlich total sinnvoll gewesen, nach einer Euro eine WM zu machen, weil du einfach wahnsinnig viele Überschneidungspunkte hast und natürlich vieles auch besser machen kannst, auch wenn es dann unter einem anderen Schirm steht. Jetzt müssen wir mal gucken. Man muss sagen, es ist ultimativ schlauchend, also man kann das nicht das ganze Leben machen oder man braucht viele Pausen. Man muss, glaube ich, auch im Familienumfeld sehr, sehr viel Verständnis einfach auch haben. Sonst rennen alle weg irgendwann und man ist ganz alleine mit seinem Event und den Leuten, die da sonst noch so rumspringen. Es gibt sicherlich Leute, die haben festgestellt, das ist für sie nichts. Es gibt Leute, die lieben das und finden es total toll. Und ich weiß auch von einigen Leuten, die schon für die Frauen-EM in der Schweiz aktiv sein werden. Dementsprechend scheint es ja Leute zu geben, die daran Spaß gehabt haben. Mein Vertrag geht ja zum Glück noch ein paar Monate, ich kann mich jetzt also rausreden. Ich gucke mir das mal bis zum Ende an und dann kann ich mir ja nochmal entscheiden. Aber also falls du jetzt anmerken wirst, also der Jobaufruf ist raus, Martin hat keinen Job mehr, wollte Pascal eigentlich jetzt sagen.
So.
Ihr könnt jetzt, also wenn ihr was Spannendes habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Es muss nicht im Eventbereich sein. Aber grundsätzlich, es war eine super Erfahrung. Ich will es definitiv nicht missen. Und wie gesagt, es ist auf jeden Fall so, ich glaube, mit dem nächsten Event könnte man nochmal viel mehr lernen. Und das ist eigentlich was ich schon cool finde und was man sich auch gut vorstellen kann. Aber natürlich muss man dann schauen, wie man den Rest seines Lebens damit vereinbart.
Also ihr merkt schon, der Koffer ist gepackt, die Bewerbung ist hiermit raus, Martin ist bereit für eine neue Herausforderung.
Würdest du denn mal, also jetzt mal Gegenfrage, würdest du denn an so einem Event arbeiten? Also du hast es ja so ein bisschen auch erlebt, so durch die paar Leute, die du ja nun kennst, du hast es ja an mir gesehen. Würdest du sagen, das wäre was für dich, oder würdest du sagen, oh, bloß nicht die Hölle, weil du nicht langfristig zum Beispiel entwickeln kannst, ist ja auch so ein Thema, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also du startest ja von A nach B und du musst ja einfach nur performen, aber du kannst ja nicht langfristig bauen und siehst deinen Erfolg dann langsam aufblühen, sondern du hast halt einmal dieses Event.
Ja, also ich glaube im Studium, gerade zum Ende des Studiums oder beim ersten Job, habe ich schon ein bisschen damit geliebäugelt. Mensch, wir haben eine Euro in Deutschland, da könnte ich dann Teil von sein. Hat sich so nicht ergeben. Ich finde es nach wie vor spannend. Das muss schon passen. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt alles stehen und liegen lassen würde, um dann die nächste FIFA-WM in den USA, Kanada und Mexiko irgendwie zu organisieren. Wobei auch da, mir ist zufällig die Tage irgendwann so eine Stellenausschreibung in die Hände geflogen. Headquarters in Miami. das klingt jetzt nicht ganz so schlecht. Ist aber jetzt auch kein Thema, also dementsprechend keine Sorge, liebe Leute draußen, der Vereinsstrategen-Podcast wird demnächst nicht mit Zeitverzögerung aus Miami gesendet.
Doch, der kommt dann aus Miami von uns beiden.
Ja, reizvoll ist definitiv.
Aber kannst du denn Spanisch? Das ist erstaunlicherweise, also man muss wissen, viele Hispanics wohnen halt in Miami und es wird mehr Spanisch eigentlich als Englisch gesprochen.
Ich könnte jetzt sagen, sí, claro,
muy bien, muy bien. Warum wollen Sie sich auf den Job bewerben? Muy bien!
Meine 4 Jahre Schulspanisch sind genauso kleben geblieben, wie man sich's vorstellt, nämlich gar nicht. Ich habe Spanisch danach nie benutzt und dementsprechend ist es gar nichts. Ich kann nichts und ich habe mich früher ehrlicherweise auch vom Vokabellernen gedrückt. Von daher, Spanisch war nie mein Ding. Miami, ich würde mich mit Englisch versuchen durchzuschlagen, was in den USA hoffentlich funktionieren würde. Nichtsdestotrotz, ich mache den Job nicht. Dementsprechend brauche ich mir darüber keine Gedanken machen. Vielleicht suchen Sie noch einen Finance Manager.
Nein, es wird keine Option sein, es hat unterschiedliche Gründe.
Kriegst keine Green Card am Ende. Das,
ja,
das wäre Grund Nummer 1 übrigens. Also ne, bei einer Euro als EU-Bürger kriegst du halt über den Schengen und sonstiges, hast du eine Arbeitserlaubnis. Jetzt so international, ich glaube, das wird schon schwieriger, da so eine Green Card zu kriegen oder eine Arbeitserlaubnis für die Zeit. Oder toll,
das hast du jetzt gesagt, ob das so ist oder nicht, da will ich mich jetzt mal nicht zu äußern, aber sagen wir es mal so, also ich stelle zumindest fest, dass es sehr wenig Kollegen gibt, die sich, ich weiß nicht, ob sie nicht beworben haben, aber aktuell weiß ich von sehr wenig Kollegen, die quasi dahin gehen werden, vielleicht ändert sich das noch, aber ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass es nur an der fachlichen Expertise scheitert. Dementsprechend gibt es offensichtlich wahrscheinlich noch andere Gründe. Entweder es gibt nicht das Interesse oder vielleicht gibt es auch bürokratische Hürden, so würde ich es mal ausdrücken. Man muss halt, vielleicht hängt es auch davon ab, vielleicht hängt es auch an der Wahl ab. Also das könnte ja auch sein. Ich meine, in den USA ist ja noch Wahl. Je nachdem, wer da gewählt wird, kann es ja die Verschiebung in die eine oder andere Richtung geben. Ich habe es auf jeden Fall nicht geplant, ich habe es nicht probiert und ich werde es auch nicht probieren, sagen wir es so. Fassen wir es so zusammen.
Was ich dir auf jeden Fall gönnen würde, ist, dass du jetzt noch ganz viele Podcast-Episoden mit mir aufnimmst und vorproduzierst und dann mal deinen Rucksack packst und ein bisschen rauskommst, weil du hast es gesagt in der Episode, Freunde, Familie kamen ein bisschen zu kurz, vielleicht holst du jetzt mal ein bisschen was nach, nicht, dass du komplett sozial vereinsamt am Ende dastehst, weil du dieses tolle Turnier organisiert hast, von daher lass uns noch ein paar Podcast-Episoden produzieren. Und dann lasse ich dich mal auf Weltreise gehen oder mit dem Rad oder keine Ahnung, was du dann vorhast. Also Elbsandsteingebirge umrunden oder sowas. Ich kenne deine To-Do-Liste nicht.
Gut, dass mein Vater am Ende November ändert und ich dann zur Wintertour aufbreche. Sehr gut.
Ach, vielleicht wirst du ja Skilehrer in den Alpen. Snowboarden irgendwie, auf so Hütten einschließen, Schneeschuh wandern lernen.
Ich bin mal wie vom Yeti verschleppt worden, ohne die Story jetzt zu erklären, aber die Leute, die es hören und die Story kennen, lassen sich bestimmt jetzt tot. Also meine Erfahrungen mit Skifahren sind so semi, es ist echt lange her, dass das mal Skifahren waren. Ich weiß nicht, ob ich mir nicht beide Beine brechen würde. Gibt ja durchaus, kennen ja durchaus Leute, die Ski gefahren sind und das jetzt auch nicht mehr tun, weil sie sich mal verletzt haben. Stimmt's, Pascal?
Ja, die Geschichte von meinem Skiunfall 2017, die hole ich jetzt hier nicht raus, aber ja, seitdem fahre ich kein Ski mehr. Das Knie ist wieder mittlerweile triathlon-tauglich, von daher hat alles soweit funktioniert. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wo es dich hinverschlägt, was du noch so machen möchtest. Wir haben trotzdem noch ein kleines Großevent gerade am Start. Paris läuft gerade, die Olympischen Spiele, auch das Riesending. Auch total spannend, weil es natürlich die Welt zu Gast in Paris eine Stadt ist. Ne? Wir haben dort 45.000 Volunteers im Einsatz. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Sportstätten es da gibt, aber die haben ja alles. Also ja,
wenn du Tahiti nimmst.
Richtig, du hast Tahiti noch mit Surfen dabei. Natürlich hast du auch Marseille sind ein paar.
Ja, ja, Segeln ist da, Marseille.
Genau, du hast Mannschaftssportarten, die auch nicht in Paris stattfinden. Fußball zum Beispiel ist auch in Paris, in Nizza, glaube ich, oder in Marseille.
Unterschiedliche Stadien, glaube ich sogar, oder?
Genau, dementsprechend, das ist natürlich dazu. Das Größte spielt sich in Paris ab und ich kann jetzt schon sagen, überragend die Kulissen, die dort oder die Bilder, die produziert werden. Also Beachvolleyball im Eiffelturm, Springreiten in Versailles. Da sind schon echt coole Dinge mit dabei. Paris bietet natürlich, sag mal, vom historischen Charme und Flair her auch einiges an Bildern an. Das ist natürlich bei einer Fußball-Europameisterschaft gar nicht so einfach. Wenn man dann über Stadien spricht, dann sieht eigentlich vieles gleich aus, weil du hast irgendwie so ein Rechteck oder rund, wie auch immer, oval. Das ist ein bisschen langweiliger. Trotzdem Paris viel krasser, viel größer.
Aber glaubst du, wenn ich jetzt mal einhaken darf, glaubst du denn, dass das, also gerade wenn wir jetzt an die Eröffnungsfeier denken, die haben ja wahrscheinlich viele gesehen, also sicherlich gab es auch mal Durchstrecken auch auf diesem Teil und sicherlich ist da auch einiges nicht perfekt gelaufen.
Bisschen kontrovers auch mit den Tänzern. Und
ja, da will ich mich jetzt nicht mehr zu äußern. Ich fand, unabhängig davon, ob man das Element gut fand oder nicht, ich fand es zu lang. Also ist meine persönliche Meinung, weil dafür war es eigentlich nicht interaktiv genug. Was ich aber zum Beispiel diese kleinen Fehler, wo du es gemerkt hast, also klar, du guckst natürlich jetzt anders drauf. Nach so einem Event guckst du ganz anders da drauf. Ich sehe dann ganz andere Sachen, als ich früher gesehen habe. Also zum Beispiel gab es ja, ich glaube, das ist auch in den Medien gar nicht diskutiert worden, aber immer die Statuen quasi, diese 10 Frauenstatuen hochgefahren. Und wer genau hingeguckt hat, hat gesehen, dass eine Statue nicht funktioniert hat. Und man hat das auch im Fernsehen kurz gesehen, weil sie wollten das hochfahren und haben sie umgeblendet auf eine Perspektive, wo du gefragt hast, was ist das denn? Und dann kam ganz kurz so eine 10 Sekunde so eine Einblendung von jemand anderen und dann kam die eigentliche Einblendung für die neue Figur. Das heißt, aus meiner Sicht, ich habe nicht gezählt, aber ich würde sagen, es sind nur 9 von 10 Statuen rausgekommen. Dann hast du so Sachen wie, das ist natürlich deutlich wichtiger, oder wo wir uns auch sehr lustig drüber gemacht haben, jetzt sage ich mal intern, die Mexikaner, die im Fernsehbild quasi nicht vorhanden waren, weil der Springbrunnen quasi die ganze Zeit davor waren, aber danach auch nicht nochmal eingeblendet wurden. Das sind natürlich Sachen, das kann passieren, wenn man erst einmal so ein Event macht auf diese Art und Weise und sicherlich ist auch da nicht alles perfekt gelaufen. Aber was man schon sagen muss, und meine persönliche Meinung ist, das ist ein Maßstab, an dem wird gesetzt. Ich glaube nicht, dass man so ohne weiteres in ein Stadion für eine Eröffnungs- und für eine Schlussfeier zurückkehren kann. Das wird, glaube ich, so nicht funktionieren. Gleichzeitig muss man natürlich aber sagen, was man so mitbekommt, ist das Zuschauer-Event an sich, da unten mal unabhängig vom bescheidenen Wetter, war aber auch nicht gut. Wenn man überlegt, was für Ticketpreise, also ich habe mal so bei Instagram Bilder gesehen, auch Videos, was man eigentlich für 1.600 € da geboten bekommen hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also habe ich bessere Dorffeste gesehen. Also und da muss man sich halt schon Gedanken machen. Also klar, Fernsehbilder sind gut, wichtig, also ob Super Bowl ist ja auch so ein Beispiel, diese Halftime-Show, die sieht im Stadion eigentlich ziemlich bescheiden aus. Sound ist eher schlecht, aber im Fernsehen ist natürlich super toll. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, dass man die Leute auch nicht verärgern möchte, muss man überlegen. Aber ich glaube, es wird langfristig außerhalb der Stadien gehen. Oder zumindest eine Mix werden. Aber man muss halt schon überlegen, wie man die Zuschauer mitnimmt. Und was das ist. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst oder ob du denkst, wird anders. Aber Fußball vielleicht auch dann.
Ich bin gespannt. Also die Bilder, die produziert worden sind, ganz klar fürs Fernsehen ausgelegt. Ich bin auch voll bei dir. Das hat ziemlich lange gedauert. Ich habe, was waren es, 3,5, 4 Stunden, die diese Zeremonie am Ende ging mit allem. Trotzdem, was hängen bleiben wird, sind eben diese Bilder, ja, diese Kunst, ja. Ja, wie man jetzt zu der Kunst steht, die dort, also wir hatten ja verschiedene Elemente von Musik über Tanz, über Bilder und Geschichten und das war schon was sehr, sehr Besonderes. Und auch zum Schluss natürlich die Entzündung des Olympischen Feuers mit den verschiedenen Fackelträgern, die nochmal zum Schluss kamen und dem 100-Jährigen, der da irgendwie im Rollstuhl so saß.
Also immer noch aus meiner Sicht, also vielleicht, ich bin ja nicht das Organisationskomitee, aber was du in diesem Moment machen musst, nicht die beiden zünden das Feuer, der 100-Jährige muss das Feuer anzünden. Das ist meine persönliche Meinung. Das wäre der, du hättest so einen großen, also der war schon so mega emotional, der Moment. Also ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich sah, hab das gesehen, hab gesagt, wie geil ist das? Und hab dann gedacht, den rollen sie jetzt dahin und der zündet es an. Und dann gibt er nochmal das Ding, weil ich dachte so, warum? Also klar, es ist eine super Ehre und ich verstehe das alles. Aber man muss sagen, diesen emotionalen Moment haben sie aus meiner Sicht da so ein bisschen getötet. Weil wenn sie das gemacht hätten, das wäre ein Bild für die Ewigkeit gewesen.
Es war so ein bisschen Muhammad Ali, ja?
Der, ja, genau.
Aber auch, was dazu gehört, ne, Céline Dion auf dem Eiffelturm obendrauf, also Knaller, ja?
Und Lasershow.
Da kommen wir wieder so ein bisschen zur Euro zurück. Die Eröffnungsfeier der Euro im Vergleich dazu, also
du hast ja live gesehen im Stadion, genau. Sag mal, wie war's denn? Ich hab's ja nicht gesehen.
Absolut enttäuschend im Vergleich. Ja. Die ging 15 Minuten vor Anpfiff los oder so, ja, und war so eine 10, 15 Minuten Show. Also vielleicht war es auch 20 Minuten vor Anpfiff und so, ja, also bis zu den Nationalhymnen mussten ja alles wieder abgebaut werden. Auch ein bisschen enttäuschend, sag ich mal, was da passiert ist. Also es war natürlich auch ein bisschen Showtanz und Feuerwerk und der Pokal wurde ausgerollt in so einem großen, aufblasbaren Format quasi. Das sah auch bestimmt fürs Fernsehbild ganz toll aus, aber für uns Zuschauer sah das wieder nach nichts aus, aus der Position, wo wir gesessen haben. Und auch da, wenn wir über Céline Dion reden, der Live-Act fehlte irgendwie. Also es gibt einen EM-Song, ja, One Republic ist irgendwie mitbeteiligt. Die fehlten irgendwie.
Die gab es ja im Finale.
Ich erinnere mich, 2006, Herbert Grönemeyer hat zur Eröffnung gesungen, sein Zeit, dass sich was dreht.
Hast du das gelesen gehabt, dass Herbert Grönemeyer während der Euro oder kurz vor der Euro gesagt hat, dass die FIFA immer noch Geld schuldet?
Habe ich gelesen, genau.
Das fand ich sehr geil. Ob stimmt oder nicht, weil der war sehr, sehr witzig, muss ich sagen, das Statement.
Dementsprechend, also das war so ein bisschen enttäuschend, weil auch dann die Personen, die das gemacht haben, die hatten halt irgendwie, das war so ein bisschen nichtssagend. Also entweder habe ich es nicht verstanden oder es war so ein bisschen austauschbar. Es bleibt auf jeden Fall nicht in Erinnerung wie die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris.
Wie war es denn, also du hast ja das Finale im Fernsehen gesehen, richtig?
Richtig.
Da hast du auch die Schlussfeier gesehen, die habe ich ja live im Stadion gesehen, und mal den Quervergleich, also ich habe ja das Eröffnungsspiel, habe ich die Eröffnungsfeier gesehen, ich weiß es gar nicht, ich darf das gar nicht offiziell sagen, ich glaube, ich nicht gesehen habe. Ich glaube, ich habe die nicht gesehen, ich habe das nicht zeitig geschafft. Aber mal so als Vergleich, wie war denn die Schlussfeier für dich im Fernsehen, war die gut?
Die habe ich nicht gesehen.
Oh nein, ich habe sie nämlich auch noch nicht also ich habe sie noch nicht re-live gesehen, ich habe sie mal gesucht, aber da gab sie noch nicht öffentlich. Mir ging es aber ähnlich, also was man sagen muss, was sie gut gemacht haben, die haben ja auch sehr viel in Sound nochmal investiert, also gerade gute Lautsprecher, weil es hat man ja häufiger im Stadion, dass der Sound sehr schlecht ist bei so einem Übertragung. Der Sound war sehr gut, auch von der Musik her. Aber auch da, wie beim Super Bowl auch, zumindest das, was ich so gelesen und gehört habe, ist es halt so, es wird halt fürs TV gemacht und du hast wenig davon, was gut war natürlich die ganze Pyrotechnik, die da abgefeuert wurde, die ist natürlich auch für so einen Zuschauer. Ich habe auch sehr, sehr schöne Fotos geschossen, muss man sagen, davon. Das war schon cool. Aber ja, auch da, es ist nichts, was in Erinnerung bleibt. Also jetzt, wenn ich was mit Super Bowl vergleiche, da kommt halt, ich denke jetzt an, also ich bin jetzt höre keine Rap-Musik, aber da kommt halt Eminem, 50 Cent, weiß ich nicht, wer da noch da war. Und die performen halt 3-4 Lieder. Und da kommt halt One Republic zusammen mit den beiden anderen. Entschuldigung, das ist jetzt böse, wenn ich das so sage, aber
Medusa und Leonie, ne?
Danke, danke, genau. Ich habe es gerade aber echt nicht auf dem Schirm. Also Deutsch und Italienisch, sagen wir so, damit auch außerhalb der USA was dabei ist, was europäisch ist. Und die performen dann halt diesen Song und das war's halt. Damit wirst du jetzt also ist meine persönliche Meinung, wirst du jetzt keine große Stimmung machen. Trotzdem war es nett anzugucken, aber es ist natürlich im Vergleich zu Paris. Da brauchen wir nicht drüber reden, das ist halt. Aber die Frage ist auch, ob der Fußball das sein muss. Das ist halt die Frage. Ich bin mal gespannt. Ich würde ja eher sagen, dass man bei einer Weltmeisterschaft diese Entwicklung eigentlich vor der Euro sehen müsste. Ich bin mal gespannt, was die FIFA macht. Ob diese Entwicklung geht oder was die machen, weil die ja schon nochmal, also wenn wir jetzt zum Beispiel an Katar denken, da wurde schon nochmal, glaube ich, ein bisschen mehr Geld investiert in die Eröffnungsfeier. Ob man sich daran erinnern kann oder nicht, sei es mal hingestellt. Pascal zieht gerade so die Augen und versucht sich verzweifelt zu erinnern, wie die war. Also die scheint nicht hängen geblieben zu sein.
Da war keine WM 2022, oder?
kurze Frage, Gegenfrage. Kannst du dich in der Eröffnungsfeier in Tokio erinnern?
Das ist jetzt eine gute kleine Pause. Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß, Peking war ja mit dem Vogelnest, Einzug der Mannschaften in das Stadion. Hm. Tokio tatsächlich bin ich gerade blank.
Ich überlege auch gerade, war das das? Also daran merkt man also schon, welche Veranstaltungen in Erinnerung bleiben. Das ist echt krass. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, war China das, wo die quasi komplett digital den Boden hatten oder war das in Japan? Ich glaube, das war in Japan, wo komplett digital der Boden war und wo die da ganz viel eingeblendet haben. Also quasi über wie ein riesiger Fernseher, wenn was man anders sagen muss, auf dem Boden und damit konnten die ganz, ganz viel machen. Aber ja, es ist wirklich so. Auch ich muss überlegen, ob ich mich daran richtig erinnere. Also, und es wird mir, das sage ich so, wie es ist, das wird mir bei Paris nicht passieren. Und ich erinnere mich auch noch ganz genau an Szenen der Olympiaeröffnung 2012 aus Großbritannien. Auch da. Gut, weißt du, welche Moment ich meine? Ich bin mal gespannt.
Queen, die aus dem Helikopter springt, ja, und James Bond.
Ja, ja. So, aber das merkt man. Ja. Und das ist viel länger her als Tokio, aber wir können uns daran erinnern. Und das sind diese ikonischen Momente. Und Paris hat das geschafft.
Definitiv. Wo du gerade Feuerwerk sagtest, auch da die Brücke über der Seine, dann wo dieses Mega-Feuerwerk abgeht und diese Brücke im blau-weiß-roten Nebel steht. Phänomenal. Also die haben sich schon was rausgehauen und du als Zuhörer merkst, wir sind ein bisschen Fan von dieser Eröffnungsfeier gewesen.
Ja, definitiv.
Wir driften so ein bisschen leider schon wieder ab. Und
warum leider? Wir driften einfach nur ab. Aber dafür
ist die ganze Folge ist ein einziges Abdriften.
Genau, also deswegen, wir haben uns das jetzt mal rausgenommen, auch als Dankeschön an uns selber, dass wir uns nicht immer reglementieren müssen. Und vielleicht gefällt es dir, ja, kannst du uns ja gerne mal ein Feedback dazu auch geben. So, jetzt durftest du hast die Minute für die Überleitung bekommen.
Alles gut. Also, was ich sagen wollte, der Sport erzählt Geschichten. Ne? Ja. Das ist genau das. Die Geschichten bleiben hängen. Das ist diese emotionale einfach dahinter. Und jetzt wäre meine Frage gewesen, was bleibt bei dir nach der Euro hängen?
Ja, das habe ich jetzt, genau dieselbe Frage hatte ich jetzt auch im Kopf. Vielleicht bevor ich das beantworte, würde ich dir doch die Frage jetzt rückspielen. Gibt es für dich, was sind so die zwei, sagen wir mal, drei Momente emotional, die bei dir hängen geblieben sind von der Euro? Kann jetzt persönlich sein? Und auch, oder auch spielbezogen?
Also spielbezogen, leider, ich mache das Fass jetzt nicht auf, dieses Spiel Deutschland-Spanien, mit dem sehr kontroversen Handspiel oder Nicht-Handspiel.
Du warst im Stadion, muss man sagen.
Nee, war ich nicht.
Achso, du warst nicht im Stadion.
Und natürlich dieser wirkliche Schlag in die Magengrube in der 119. Minute, wo du dachtest, die Deutschen sind so, so gut und dann fällt dieses blöde Gegentor und man schaltet aus. Das zum Spiel. Mein persönliches Highlight, absolut das Eröffnungsspiel, wo ich ja als Zuschauer dabei da sein durfte. Gar nicht unbedingt nur das Fußballspiel, aber einfach diese Schotten. Die haben mich wirklich auch persönlich beeindruckt.
Die waren geil, ja.
Was stimmt. Die für eine Stimmung abgerissen haben vorm Spiel. Im Stadion war es dann okay, gut, die waren relativ schnell stumm, nachdem sie das Buch zurückgelegen haben. Haben sie aber hart gefeiert, als sie dann das Eigentor vom Rüdiger bekommen haben und dann stand es ja dann 4-1, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Meine Lieblingsanekdote mag ich auch nochmal teilen. Wir sind dann zurückgefahren mit der U-Bahn in München und die Schotten hatten natürlich den ganzen Tag über schon gut getankt und wir standen neben Schotten, total friedlich übrigens, darf man auch nicht vergessen, also das ist zu keinem Zeitpunkt irgendwie eskaliert in Bereichen, wo ich dabei war, obwohl die natürlich gut betrunken waren und also Deutschland das Spiel gewonnen hatte. Keine Aggression, aber mein Lieblingsmoment war in dieser S-Bahn, der Kollege mit seinen schottischen Freunden langsam am Ausnüchtern wieder und man unterhält sich so auf Englisch, wobei Schottisch auch schon schwer zu verstehen ist, aber ist egal. Unterhält man sich über das Spiel und auch über die Stimmung und wie großartig alles war und ich sag zu ihm so, ja, nach dem 3-0 nach dem Elfmeter ist der Zahn bei euch gezogen worden vor der Halbzeit. Der Kollege guckt mich an und sagt, Elfmeter? vor der Halbzeit haben die Deutschen Elfmeter bekommen, wegen der roten Karte. Er guckt mich an, es gab eine rote Karte? Also, dieses, oh, there was a penalty?
Red Card? For und what?
In dem Moment dachte ich mir, okay, krass, du hast quasi den, die erste Halbzeit warst du wahrscheinlich so, dass du das gar nicht mitbekommen hast. Und, also ich habe ihm mal nahegelegt, das Spiel sich nochmal im Nachgang anzuschauen. weil er hat
wollte seinen Schmerz nochmal erhöhen, oder was?
Er hat nicht mitbekommen, dass die Schotten in der zweiten Halbzeit mit 10 Mann gespielt haben. Und diesen Elfmeter, also wenn du im Stadion bist, du kriegst mit, dass Elfmeter ist eigentlich normalerweise. Einer meiner absoluten Lieblingsmomente, und wir haben uns am Ende, wie gesagt, wirklich nochmal mit einem Bier angestoßen und in die Nacht uns verabschiedet quasi. Er ist irgendwann woanders ausgestiegen, als wir mussten weiterfahren quasi. Ja. Großartig. Also allein dieser Moment, ja, legendär eigentlich.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist vielleicht nicht der legendärste Moment, aber muss ich jetzt gerade trotzdem mal anschließen. Wo wir zum Finale gefahren sind, waren wir in der S-Bahn, komplett mit Engländern, und dann sind zwei Schotten eingestiegen.
Oh ja, das, schöne Fangesänge übrigens. Ne?
Ja, also grandios, also es kommt ja immer drauf an, dass auch die Engländer sind ja mal verstummt, auch in diesem Turnier, aber es war schon geil. Und im Gegensatz zu was man erwartet, war es dann so, dass die Engländer die Schotten dazu aufgefordert haben, dass sie vorgeben sollen, was die Engländer singen sollten. Das war sehr, sehr geil für der Stimmung, muss ich sagen. Also es war schon ikonisch. Bierdusche übrigens beim Finale natürlich inklusive. Muss man auch sagen. Wir haben einen sehr starken englischen Block gestanden, auch wenn wir auf Spanien gehalten haben. Also es war für uns auch ein bisschen hart, als wir dann hochgesprungen sind beim 2-1. Ikonischer Moment. Also was, sag ich mal, ist diese Modric-Tränen, das hatte ich ja schon angedeutet, das muss ich sagen, es war so für mich der emotionalste Moment. Emotionaler als der Sieg der Spanier. Das Ausscheiden in Deutschland kann ich nicht beurteilen, weil ich, wie gesagt, auf dem Weg ins Hamburger Stadion war, ja. Und die Internetverbindung so schlimm war und zwar im Stadion das Spiel übertragen wurde, aber allerdings nur bis zur 90. Minute, weil dann ja die Vorbereitung für das andere Spiel ging. Das heißt, die Nachspielzeit haben wir nicht gesehen. Also so viel zu dem Thema. Natürlich auch förmliche Momente auch einfach. Also ich glaube schon, dass wenn wir haben ja dann eine Abschiedsfeier gemacht und schon die Leute auch so glücklich mal zu sehen und so entspannt, dann war der Turnierdirektor ja auch noch anwesend, hat dann, sag ich mal, auch
einen schönen, eine Runde gegeben.
Ja, es war, wir hatten, es wurde geschiffelt von der Company, also er musste keine Runde geben, aber er war auch, ich glaube, sehr glücklich, dass es alles gut funktioniert hat und war, sehr nahbar und so, und es ist schon schön, also wenn man das Gefühl hat, dass auch alle dann dahinter stehen und das so feiern, das war schon cool. Sonst mein emotionalster Moment bei Frankreich gegen Holland, muss man sagen, Holland schießt das Tor, ich bin ausgerastet auf der Tribüne vor Freude, das hat bei uns familienhistorische Hintergründe, sage ich mal. Und
Martin van Schüttler,
nein, leider nicht, aber das ist nicht so. Aber das Tor wurde halt aberkannt. Und das muss man sagen, das war schon ein hartes Spiel zu gucken, Frankreich gegen Holland in Leipzig. Trotzdem, jetzt habe ich den emotionalsten Moment. Der emotionalste Moment war weit vor der Euro. Der Moment der Auslosung beim Final Draw, als Frankreich gegen Holland in Leipzig gelost wurde. Ich bin ausgerastet mit denjenigen Leuten, die da standen. Wir haben gejubelt, als wäre quasi Holland und Frankreich Europameister geworden in diesem Moment, weil wir einfach uns so drauf gefreut haben, dass dieses Spiel in Leipzig ist. Und dass ich quasi alle Leute, die gerne zu dem Spiel gehen wollten, ihnen die Möglichkeit geben konnte, dass wir das quasi als, ich will nicht sagen Block machen, aber dass quasi alle an diesem Teil der Euro, wo ich mitgearbeitet habe, partizipieren konnten und immer sagen können, wir waren bei diesem Spiel, auch wenn das Spiel schlecht war. Aber wir werden uns daran erinnern, wir haben eine lustige Zeit gehabt und es war cool. Und das ist, glaube ich, also ich glaube, das wird sich auf jeden Fall einbrennen. Mehr als manche Spiele, die ich gesehen habe, muss man sagen, vielleicht auch mehr als das Finale, aber einfach so diesen Moment, das zu ermöglichen und das auch dann quasi auch ein bisschen was an die Leute zurückzugeben können, die so gelitten haben an der Stelle.
Und ich glaube, damit sieht man auch wieder, Fußball ist eine eigene Welt. Wir beide natürlich beruflich, wie auch, ne, dass wir mit Fußball auch ein bisschen verbandelt sind, privat natürlich auch irgendwie Fans sind dann von so Mannschaften.
Ja.
Darf man nicht ganz vergessen, deswegen ist diese Episode natürlich auch jetzt nicht repräsentativ und sehr fußballlastig logischerweise und so ein bisschen sehr persönlich auch. Deswegen jetzt ganz persönlich nochmal, du hast gerade gesagt, deine persönlichen Momente auf jeden Fall, aber was nimmst du mit, was bleibt von der Euro für dich persönlich? Woran erinnerst du dich in 10 Jahren?
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, die Frage muss man wirklich später stellen, weil dann kannst du das erst richtig einschätzen. ich glaube, es hat viel damit zu tun, was du, wie es halt weiter, sag ich mal, im weiteren Lebenslauf geht. Also bleibt man im Sport, bleibt man zum Beispiel genau in diesem Bereich, dann hat das natürlich einen viel größeren Einfluss. Sonst ist das, glaube ich, einfach mal diese One-in-the-Lifetime-Chance, wie das einmal der Pascal zu mir sagte, nämlich als wir darüber gesprochen haben, ob ich das mache oder nicht. Weil natürlich auch das wusste, dass das für dieses Projekt hart wird, aber natürlich auch privat einen großen Impact haben wird. Und man muss am Ende sagen, es hat sich dadurch halt viel verändert bei mir, in meinem Leben. Und vieles, was ich auch nicht missen möchte. Und man wird sehen, in welche Richtung es weitergeht, aber es hat auf jeden Fall meine Chancen, glaube ich, auf eine schöne Zukunft gesteigert und nicht verringert, würde ich sagen.
Das ist doch sehr, sehr gut. Hast du noch was, was du loswerden möchtest? Ansonsten?
Oh, ich hab eine ganze Liste hier von Sachen. Was sind wir denn? Liebe Zuhörer, wir gucken jetzt mal live auf die Uhr. Wo stehen wir denn? Sag mal, Pascal, du kannst
ja. Anderthalb Stunden.
Anderthalb Stunden. Ja, ich würde mir vielleicht noch so 2, 3 Sachen nur rauspicken. Vielleicht auch, dass wir das einfach nochmal so ein bisschen machen. Vielleicht nochmal einmal so ein fachliches Thema. Wir reden ja viel über Marken und Positionierung. In dem Bereich, auch in unseren Folgen, wir sagen, Vereine müssen das machen. Jetzt wohnst du ja in der Nähe von Frankfurt. Du hast in Frankfurt gearbeitet und du hast aber auch in Hannover, also als Volunteer gearbeitet, aber du hast ja auch Hannover erlebt, was ja keine Host City war. Und wer das erlebt hat in diesen Host Cities, also das Branding war gefühlt überall. Also du konntest eigentlich nicht laufen, ohne irgendwas von Euro zu entdecken. Entweder die Sponsoren haben was mit Euro gemacht, die Stadt hat was mit Euro gemacht oder die Euro hat selber was mit Euro gemacht. In Hannover war wahrscheinlich gar nichts. Hast du da irgendein Branding gesehen?
Nee, nur in den Biergärten und alle denen, die Spiele gezeigt haben und Zuschauer oder Publikum brauchten.
Wie war denn dein Gefühl, ist denn dieses Feeling, was man in so einer Frankfurter Stadt hat, auch nach Hannover gekommen, also in eine Nichtstadt?
Das kann ich schwer beantworten, weil ich natürlich durch meine Volunteerzeit viel in Frankfurt war. Mhm. Was auf jeden Fall sichtbar geworden ist, oder jeder hat über Fußball gesprochen in der Zeit. Also es gab Tippspiele, die wie Pilze aus dem Boden gesprossen sind. Wir hatten es am Anfang schon mit dem Thema Sponsoren, alles beim Fernsehen, wie gesagt, die Biergärten waren voll irgendwie mit Public Viewing Angeboten. Es gab auch in Hannover große Public Viewing Angebote für die deutschen Spiele zum Beispiel oder auch dann für alle Spiele der K.O.-Runde. Wenn das Wetter mitgespielt hat, logischerweise, also wir hatten einen sehr regnerischen Sommer irgendwie in der
Nacht. Ja, das war schade. Bleibt
das auch hängen so ein bisschen, ja, das war ein bisschen verregnet. So schlecht war es gar nicht. Also ich teile gerne nochmal einen Volunteer-Moment. In einem Spiel, ich glaube es war Slowakei-Rumänien, bin ich quasi doppelt nass geworden in Frankfurt. Weil das war ein Tag mit 30 Grad oder mehr gefühlt. Mhm. Und da als Volunteer läuft man ja ein paar Meter auch an sich hin. Das heißt, ich war irgendwann durchgeschwitzt, klitschnass quasi. Mhm. Und in dem Moment, wo, ich glaube, die Halbzeit angepfiffen worden ist, war eine kleine schwarze Wolke zu sehen, die dann als sich Gewitterzelle herausstellte, die sich genau über dem Frankfurter Stadion ergossen hat.
Wo der Blitz
inklusive Blitzeinschlag im Stadion selber.
Ich war direkt vorm Stadion draußen in diesem Moment übrigens.
Es gab einen Knall. Ich dachte, es ging eine Bombe los.
Ja, so, es war ja wirklich, also ich war der einzige Mensch, der da noch draußen war und irgendwie versucht hat, quasi da wieder ins Stadion reinzukommen, weil ich noch was erledigen musste. Boah, es war, also da muss ich sagen, es war auch Orkanböen draußen. Das hat man im Spiel gar nicht gesehen, weil das ja geschützt ist. Aber draußen sind wirklich die Einrichtungsgegenstände von diesen Verkaufsgegenständen sind weggeflogen. Also wirklich gnadenlos war es, so viel Wasser.
Ja. Und das war der Moment, wo ich das zweite Mal nass war, weil wir standen im Platzregen. Und wir sind wirklich sehr, sehr schnell, als es dann mehr wurde, von dem, wo wir standen, in die Katakomben wieder reingeflüchtet. Ich war trotzdem bis auf die Unterhose nass, ja. Du hast natürlich keine Wechselklamotten dabei. Das heißt, den Rest der Schicht warst du dann so ein bisschen durchgenässt. Zum Glück, muss man sagen, hatte ich das Funktionsshirt an und nicht das Baumwoll-Shirt, wie der Kollege aus meinem Team, der dann ungefähr, weiß ich, 7 Tage später noch nass war wahrscheinlich. Dementsprechend, ja, das bleibt auch in Erinnerung, so diese persönlichen Sachen, ne? Dieses doppelte Nasswerden, ja. Und dann war das halt auch tatsächlich ein Spiel, wo die Dopingkontrolle länger gebraucht hat, dementsprechend, ja, standen wir halt in diesen Katakomben, ja. Und ich bin nicht krank geworden, zum Glück.
Ja, eine Volunteer-Momente bleiben mir sicherlich auch im Kopf, habe ich ja vorhin schon kurz was drüber erzählt, aber ich würde trotzdem nochmal kurz auf das Branding-Thema nochmal zurückkommen. Was mir nochmal so aufgefallen ist, so was mein Empfinden war, kannst du gerne widersprechen oder es auch anders sehen. Du hast es ja selber gesagt, alles, es war omnipräsent. Wir haben, glaube ich, irgendwann mal, ich weiß nicht, ob wir es in einem Podcast gesagt haben oder einfach mal so. Meine persönliche Meinung ist ja, gutes Marketing, gutes Sponsoring, also gutes Marketing, gute Aufmerksamkeit erzeugst du eigentlich dann, bis die Leute das nicht mehr sehen können. Ich muss zugeben, bei der Aura hatte ich das Gefühl. Also gut, jetzt arbeite ich dafür noch, ich bin also noch mal in einer anderen Position, aber du kannst, also das war wirklich so, das war ja so omnipräsent, du konntest es einfach, du konntest nicht mehr vorbeilaufen, du konntest es aber auch einfach nicht mehr sehen. Und das war, glaube ich, der Zeitpunkt, wo du quasi dann auch alle mitgenommen hast, weil sie wirklich alles begriffen haben, dass es jetzt ist und dass es offensichtlich wichtig ist, weil es gibt ganz viel Werbung dafür. Und wenn ich jetzt so an Vereine denke, wir reden ja immer viel auch davon, wie kann man Vereine bekannt machen, Vereinsfest und so weiter und so fort. Natürlich ist mir klar, dass ihr jetzt hier nicht die ganze Stadt umbranden könnt. So. Aber gerade wenn ihr jetzt vielleicht in einer kleineren Stadt ist und vielleicht ein bisschen mehr möglich ist, zum Beispiel gab es bei der Euro so, ich sag mal, so Fußbodenaufkleber an S-Bahn-Stationen, Haltestellen und so weiter. Warum nicht mal in eurer Fußgängerzone versuchen, sowas zu etablieren für euren Verein? Also sagen, nur noch einen Schritt weiter zu unserem Verein oder so, einen Schritt weiter zum Triathlon und dann kannst du alle Sportangebote machen oder keine Ahnung. Aber dass man einfach wirklich auch den Verein räumlich in eurer Gegend darstellt. Und ich glaube, gerade weil es ja nun, sag ich mal, was Gemeinnütziges ist und gar nicht kommerziell interessiert, glaube ich, kann man da schon auch jemanden davon überzeugen, vielleicht sowas zu machen. Und wenn man die Euro einmal gelehrt hat, was das angeht, ist, es funktioniert. Es muss noch nicht mal gut gemacht sein. Das war ja nicht mal wirklich innovativ teilweise. Es war einfach überall. Es waren Fahnen da, es waren auf dem Boden was, es waren Poster, es war digital, es war im Radio, so ungefähr. Also, ich sag mal, alle normalen, Social Media natürlich auf jeden Fall, es waren alle normalen Kanäle, aber es war halt wirklich überall und damit konnte man dem Thema nicht mehr entgehen. Und wie gesagt, im kleinen Umfang kann man das vielleicht auch mit bescheidenen Mitteln auch bei euch mal darstellen.
Das hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass die Fußballstimmung überhaupt erst aufgekommen ist.
Ja, definitiv,
ich.
Ja.
Ich erinnere mich zurück, so Januar, Februar hieß es so, oh Backe, wir haben im Sommer ein Fußballturnier, wir spielen gerade nicht den besten Fußball und keiner hat irgendwie Bock drauf. Das hat sich komplett gewendet, natürlich durch auch die etwas besser werdenden Ergebnisse dann der deutschen Mannschaft. Aber ja, also es war für mich im Frühjahr vollkommen undenkbar, dass Menschen wieder Deutschland fahren, an Autos klappen, dass Fahnen irgendwie von Häusern runterhängen. Also das war irgendwie so gar nicht greifbar, aber ist genauso gekommen. Also auch da nicht die Autocore-Situation von 2.6, ja. Auch da nochmal ganz anderes, glaube ich, Feeling.
Definitiv, ja.
Aber trotzdem, es ist ein Fußballgeilheit wieder gekommen.
Ja.
Die es normalerweise nicht braucht, weil Fußball ist die Sportart Nummer 1, omnipräsent mit allem, Bundesliga, international und so weiter. Aber trotzdem, man hatte im Frühjahr gefühlt, mein Eindruck zumindest, wenig Bock auf eine Europameisterschaft in Deutschland, was ich dann Mitte Juni komplett unterschiedlich bewerten würde. Wo ich sagen würde, okay, das Land ist wieder ein Fußballland, es ist voll im Fieber und ich habe es gerade gesagt, Tippspiele sprießen raus. Ich war, glaube ich, am Ende, ich hatte 7 Tippspielanfragen oder so. Ja, da kann man teilweise echt nicht mehr überall mitmachen. Aber genau, das hätte ich mir im Frühjahr nicht gedacht. Von daher, dieses ganze Branding, diese ganze Werbung, die ganze Aufmerksamkeit, die hat funktioniert. Das muss man dann der UEFA, der Euro GmbH und dem DFB auch zugestehen, dass das gut funktioniert hat.
Ja.
Mit dem sportlich natürlich nicht ganz so befriedigenden Ausgang. Trotzdem, auch das Turnier hat wieder gezeigt, Deutschland kann sowas, kann Großevents machen und ich glaube, wir sind ein guter Gastgeber gewesen.
Das gehe ich auf jeden Fall davon aus. Also wir haben ja auch ein paar Schreiben bekommen von ein paar Nationalverbänden, die sich bedankt haben bei uns als Organisation. Also auch das kann man ja mal so sagen. Also auch da herzlichen Dank an die Verbände, die das sicherlich hier nicht hören, aber ich möchte es trotzdem nach draußen bringen. Ja, es ist schwer, wie gesagt, das sind wir jetzt wieder bei dem Thema ja eigentlich, wie beurteilen wir das in ein paar Jahren, aber es ist, ich glaube auf jeden Fall, dass man es nicht negativ in Erinnerung behalten wird. Es ist nichts Schlimmes passiert, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut gewesen, auch das darf man ja immer bei so einem Großevent nicht vergessen, es kann ja, können ja Sachen passieren. Und ja, wie gesagt, als Verein geschadet für den Fußball ist auf jeden Fall nicht. Also ich weiß nicht, ob jetzt mehr Leute sich angemeldet haben. Ich muss noch mal gucken, es gibt auch noch, was mir jetzt eingefallen ist, was ich natürlich jetzt nicht in der Vorbereitung gemacht habe, weil es ja eine freie Podcast-Folge ist. Es gibt wo angeblich schon einen Bericht, wo mal geguckt wird, auch wie sich das Volunteering-Thema auf den Breitensport auswirken soll oder kann, ob es einen Effekt gibt. Da muss ich mal gucken, ob ich die Nummer finde. Ich glaube, die kommen von der Deutschen Stiftung Engagement und Ehrenamt, während sich da schon mal durchlesen möchte. Ich glaube, ich habe es gelesen. Pascal sagt gerade Daumen nach unten. Sag mal, weißt du es? Ich habe es wirklich noch nicht gelesen.
Nee, ich kenne es nicht. Aber das Thema Volunteer Akademie ist, glaube ich, in meiner Wahrnehmung weniger genutzt worden, als es. Also da ist Potenzial liegen gelassen worden, glaube ich einfach. Entweder wollten die Leute es nicht annehmen oder es waren einzelne Angebote, die gut gelaufen sind, in der Breite vielleicht nicht so. Also mein Eindruck war, mit den Volunteers, die ich gesprochen habe, die kannten es teilweise nicht oder ja, schade eigentlich, weil ja, auch wir waren ja mit dabei, wir haben mit der DSEE gesprochen, wie wir das Produkt noch irgendwie weiterentwickeln können oder verbessern können oder wie wir da eben Teil sein können. Ich glaube, es kannten am Ende wenig Leute, glaube ich, die Angebote und ich hab auch ein Webinar gegeben im Rahmen der Volunteer-Akademie für den Landessportbund Hessen. Teilnehmerzahl war echt überschaubar, also wir waren am Ende, weiß ich nicht, 10 Personen.
Das ist natürlich bei 16.000 Volunteer jetzt wirklich überschaubar.
Richtig, genau. Und damals ist gerechnet worden mit so circa 40 bis 50 Menschen, die sich für so ein Webinar anmelden. Also wenn man dann das zum Maßstab nimmt, dann ist es schon auch sehr, sehr wenig. Dementsprechend, ich fand es schade. Ich glaube, für die 10, die dabei waren, war es ganz cool. Ich habe eine Person tatsächlich dann auch getroffen in Frankfurt. Cool. Das war ganz cool. Total zufällig eigentlich, weil wir uns unterhalten haben von wegen hier Volunteer Akademie, hast du da was gemacht? Und der Kollege meinte, ja, ich war bei so einem Webinar dabei zu dem und dem Thema. Ich so, ja, cool, wer hat das gemacht? Das habe ich gemacht, glaube ich, das Thema. Ach, wirklich? Und dann habe ich schnell die Teilnehmerliste auf dem Handy rausgeholt. Das bist du doch, oder? Ja, ja, man kannte sich also quasi, aber irgendwie dann doch nicht.
Geil.
Wie das halt so ist.
Ja, das ist aber wirklich ganz cool. Ja, wie gesagt, ich bin aber nicht sicher, ob die Studie jetzt wirklich über das, ob die Akademie geht oder quasi über das Volunteering direkt. Das muss man halt mal, müssen wir schauen, das können wir ja mal nochmal uns anschauen und du als Hörer hast jetzt schon mal eine Information, wo man vielleicht auch dazu nochmal was hören kann. Genau, dann vielleicht nochmal das allerletzte, was ich nochmal loswerden möchte an der Stelle. Ich habe gelernt, die Euro macht auf jeden Fall Social Media besser als wir.
Wir machen
keine Social Media. Aber ja. Ich finde es spannend, dass sich wie auch bei Olympia jetzt auch, wie sich das Konsumverhalten ein bisschen auch geändert hat. Also gerade bei Olympia mache ich es auch so, keine Ahnung, Turnen mal schnell Zusammenfassungen bei TikTok gucken oder bei Instagram. Ist schon, also man merkt auch, da ist ein Wandel definitiv da. Ich meine, das merkt auch jeder Verein ja selber auch. Das ist keine neue Erkenntnis, aber vielleicht auch noch was man mitnehmen könnte. Ja.
Meinst du nicht, die Leute hören hier so 1,5-2 Stunden Podcast-Episoden? Die brauchen lieber Wissen in 25 Sekunden maximal.
Ja, aber dafür haben sie die Folge ja davor bekommen. Deswegen können sie jetzt. Das ist jetzt die Folge quasi, wo du einfach entspannt einen Halbmarathon laufen kannst und das, wenn du bis zum Ende gehört hast, in einer sehr guten Zeit gerannt bist.
Ich weiß ja, du bist großer Fan vom Enjoy Your Bike Podcast. Die Jungs haben wir ja auch schon gehabt, quasi mit unserer Vereinsgründung im Boot.
Ja, was kommt denn jetzt?
Nein. Nur weil die Podcasts von denen gibt
also,
auch 4 Stunden oder so.
Ja, da gibt's so.
Beim Fahrradfahren.
Also, ja, ja.
Da kommen wir auch heute nicht ran, glaube ich.
Obwohl ich sagen muss, das ist zum Beispiel was ein Euro-Effekt gewesen. Da höre ich wirklich nur ausgewählte Kapitel, weil ich es einfach zeitlich gerade aktuell nicht schaffe, weil ich nicht mehr so viel Rad gefahren bin. Das ist auf der Strecke geblieben. Cooler Punkt.
Muss man auch mal gebrauchen. Also dein sportliches Leben hat gelitten.
Wird besser.
Die sportliche Challenge haben wir noch gar nicht. Die fällt ein bisschen ins Wasser gefühlt.
Nein,
ja?
also da, liebe Zuhörer, seid ihr natürlich auch teilweise mit schuld. Wir haben ja darum gebeten, uns Vorschläge zu machen. Es geht natürlich einige, also wir haben auch was bekommen. Da habe ich gesagt, es geht dieses Jahr gesundheitlich noch nicht, das so zu machen. Also wahrscheinlich ist unsere Sonderepisode zu einem Turnier haben wir gerade jetzt abgeschlossen, Pascal. Das ist quasi, wir waren es in der Durchführung, wir waren nicht sportlich aktiv, wir haben nur begleitet. Ich weiß nicht mal, was das kann, das natürlich gerne zusenden, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wir dieses Jahr keine sportliche Challenge machen. Wir müssen mal gucken, aber nächstes Jahr, da müssen wir uns natürlich wieder was überlegen. Jetzt bin ich auch gesundheitlich wieder auf einem Niveau, wo das auch möglich ist. Ich trainiere wieder hin, dass ich wieder in die Form von einigermaßen früher komme. Und dann kriegen wir es hin, also du darfst gerne schon nachdenken. Wie gesagt, ich habe ja immer gesagt, Baumstamm werfen im Schottenrock, da wäre ich eigentlich dabei. Erst nachdem du so eine Sympathie zu den schottischen Fans entwickelt hast, müssen wir das eigentlich vielleicht mal machen. Das wäre eigentlich ganz witzig. Aber da muss ich aber echt noch meinen Arm arbeiten. Das wird, glaube ich, sonst nichts, sonst werfe ich da nur Stöckchen.
Ich habe keinen Kompromissvorschlag für dich.
Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Oh Gott. Nein, was?
Harmlos. Okay. Sollen wir ein Sportabzeichen machen dieses Jahr?
Sportabzeichen heißt, ich muss quasi, wie viele Disziplinen sind das?
Du darfst auswählen, du musst Schnelligkeit, Kraft, Koordination und Schwimmen musst du quasi machen.
Okay, ich muss nochmal eins von drei machen.
Nein, du musst aus alles machen. Also du hast dann verschiedene, also das hängt ja vom Alter ab, ne, dass du verschiedene Leistungen erbringen musst. Du bist Breitensportler, genau wie ich, das schafft man.
Also Schnelligkeit, Ausdauer sollte ich hinkriegen. Das, also Schnelligkeit 100 Meter, oder?
Kannst du machen, ja.
Was muss ich da laufen?
Das muss ich nachgucken.
Ungefähr?
Weiß ich nicht. Ich
muss also würde, reicht, ich glaub, unter, reicht unter 12?
Safe.
Ich okay, das kriege ich hin.
13,5 war, glaube ich, bei mir vor 1, 2
okay, Jahren, was ist Ausdauer? Jahren. Wie viel muss ich da laufen?
Du kannst verschiedene Sachen machen. Du kannst einen 10-Kilometer-Lauf machen. Du kannst, glaube ich, 3000 Meter laufen.
Ja.
Du kannst verschiedene Sachen einreichen. Schwimmfähigkeit musst du nachweisen. Ich glaube, da musst du eine
Bahn... Nur schwimmen oder was hoffentlich?
Du musst eine Bahn schwimmen, also wirklich...
Jetzt ernsthaft?
Ja.
Ich muss eine Bahn schwimmen?
Ich glaube, eine Bahn.
50 egal, Meter was für, 50. Egal, was für ein Stil?
Es geht darum, dass du nicht ertrinkst quasi. Also du musst die Schwimmfähigkeit nachweisen. Du kannst auch Schwimmen wählen als Geschwindigkeit und als Ausdauer. Auch da gibt es dann quasi Schwimmen-Sprint. Und du kannst auch, ich glaube, was sind es, 400 oder 800 Meter oder so. Also wie gesagt, da gibt es Tabellen für, kann man machen.
Ja, okay.
Du hast Wahlmöglichkeiten, je nachdem, was du kannst.
Okay, und Kraft, was muss ich bei Kraft machen?
Ziehenball-Weitwurf zum Beispiel.
Okay.
Kugelstoßen kannst du, glaube ich, machen.
Ja, okay.
Bei Koordination Seilspringen.
Das ist ganz doof, ja.
Du kannst Schleuderball machen.
Was ist denn Schleuderball?
Martin, Bildungslücke.
Was ist denn Schleuderball? Vielleicht kenne ich das so einen Begriff.
Ich versuche es zu erklären. Schleuderball ist so ein, ich sag mal, wie so ein kleiner Medizinball, der wiegt,
ja,
weiß ich nicht, ein Kilo.
Zwei. Ja, kenne ich.
Weiß da ist so eine Schlaufe dran und du nimmst die Schlaufe und schleuderst das Ding und wirfst es dann weit. Also es ist so eine Mischung aus, weiß ich nicht.
Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Okay. Ja.
Genau.
Ah, nein, habe ich noch nie in der Hand gehabt. Ernsthaft jetzt? Habe ich auch nie im Sportunterricht bisher benutzt?
Nicht so einfach.
Glaube ich dir sofort, dass ich nicht gegen die Geist, aber gegen den Kopf zu hauen, kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht so einfach ist.
Ich glaube, also, wenn ich mich richtig erinnere, bei mir waren es damals 35 Meter, die ich werfen musste, also für Silber oder Gold oder so. Also,
ja.
Genau, das sind so Möglichkeiten. Also deswegen, ja, ich habe es auf jeden Fall als Ziel heute, deswegen wäre das mein Vorschlag.
Ja.
Lass uns ein Sportabzeichen machen und mal gucken, ob wir Gold, Silber, Bronze schaffen und das können wir zum Jahresende.
Dann müssen wir uns ja nochmal treffen, oder? Das können wir ja nur machen zusammen.
Das kannst du überall machen.
Ja schon, aber das ist ja viel lustiger, wenn wir es auch nachweisen können und alleine filmst doof.
Social Media mäßig wäre es cleverer, wenn wir es zusammen machen, genau.
Aber ich muss alles an einem Tag machen, oder?
Du musst das nicht an einem Tag machen, aber also ich mache es an einem Tag.
Ja gut, Schwimmen ist halt das Problem. Also wenn du es im Winter machst, musst du halt ja mit Sporthalle verbinden. Also mit Schwimmhalle. Also wir haben zwar Seen in Leipzig, aber ich muss zugeben, ich weiß es nicht, ob ich. Das ist ja auch wie die Frage, wie lange es eine Bahn dann im See. Das ist ja noch was anderes Thema. Kate tot gestorben. Ich sehe schon, dass wir in der Nordsee im Winter schwimmen.
Also ich sehe schon, Martin, logistische Probleme wirst du nicht kriegen. Du findest bestimmt einen Verein in Leipzig, der auch sowas anbietet.
Wer muss das abnehmen? Trainer. Also es muss ja offiziell dritte unabhängige Person sein.
Genau, es gibt.
Du kannst das nicht abnehmen.
Ich kann das nicht abnehmen. Ich bin kein Prüfer, kein Sportabzeichenprüfer.
Okay.
Da gibt's Menschen für. Die haben da eine Schulung gemacht vom DOSB beziehungsweise von den Landesverbänden und die nehmen das dann ab. Die stehen dann wirklich mit so einem Klemmbrett im besten Falle, einem iPad oder sowas und einer Stoppuhr oder so mit Maßband am Sportplatz. Und auch da Werbung für Sportabzeichen in den meisten Fällen tatsächlich kostenfrei von den Vereinen angeboten. Auch wenn man nicht Vereinsmitglied ist.
Okay. Das
sind Fütterangebote.
Ja, nee, also ich werde auch einen Zehner dafür zahlen. Das ist jetzt nicht das Problem, oder ein Zwanziger. Das ist jetzt nicht das Problem. Können wir machen. Das Einzige, wofür ich Sorge habe, ist eigentlich die Kraftsport-Einheit, muss ich sagen. Also guck mal, wie lang die Weiten sind, aber da muss ich, glaube ich, wirklich ein bisschen aufbauen.
Ach, du musst einen Medizinball 10 Meter weit schmeißen können, das ist absolut machbar.
Ja gut, das kriege ich hin. Der Rest Schwimmen geht inzwischen wieder. Also es war nämlich eigentlich, das war das Problem, Schwimmen war lange, also gerade für lange Distanzen bin ich definitiv nicht bereit. Den Rest kriege ich hin, Laufen geht wieder einigermaßen, also bin ich schon ganz gut dabei. Und Sprinten habe ich eh nicht mehr gemacht, aber ich bin immer noch schneller als meine Freundin, wenn ich durch Straßenbahn sprinten muss. Das spricht dafür, dass ich eine Chance habe.
Und ich würde sagen, damit sind wir eigentlich ganz gut dabei. Ich suche jetzt noch raus, was du machen musst, um ein deutsches Sportabzeichen zu bekommen.
Ja,
zumindest den Bronzestandard. Und dann vereinbaren wir uns jetzt, dass wir in der Silvesterfolge darüber sprechen, ob wir erfolgreich waren oder nicht.
Ja, okay, dir, mach mal.
So, damit haben wir die sportliche Challenge dann doch nochmal irgendwie untergebracht. Und das ist super, weil damit haben wir so ein bisschen den Bogen auch geschlagen von allem, was wir heute verwurschtelt haben. Ich krieg's gar nicht mehr zusammengefasst.
Also eigentlich haben wir mit Wein angefangen und mein Glas immer noch leer, möchte ich anmerken.
Stimmt, wir haben mit einem Glas Wein angestoßen. Und wenn es gut läuft, gibt's gleich noch eins. Wir haben ganz, ganz viel gesagt. Vielen Dank, wenn du jetzt wirklich bis zum Schluss dabei warst. Die Episode heute ist spannend, launisch, lang.
Darf ich noch ein was anmerken? Entschuldigung, es tut mir leid, ihr wollt zu Ende hören, aber es könnte jetzt noch ein logistisches Problem geben. Haben wir denn überhaupt, also bei unserem Provider, wo wir die Folgen hochladen, haben wir eine gewisse Minutenanzahl, die wir natürlicherweise nicht normalerweise reißen, aber mit zwei Folgen in der Länge, gucken wir mal, oder? Passt das?
Sollte kein Problem sein.
Okay, gut, dann bin ich beruhigt. Also nicht, dass wir jetzt das groß ankündigen. Also, liebe Zuhörer, habt ihr gehört, wir denken jetzt auch hier live quasi über die logistischen Probleme, nachdem wir die Folge aufgenommen haben.
Sollte auf jeden Fall funktionieren.
Sehr schön. Ja.
Genau, damit haben wir eigentlich alles gesagt.
Ja, gibt uns gerne nochmal Feedback, ob ihr es ganz schlimm fandet oder gut. Das würde uns schon nochmal interessieren.
Keine Sorge, das wird nicht so häufig vorkommen hier. Das ist eine Ausnahme. Ja, wobei, stimmt nicht. Wenn jetzt uns, weiß ich nicht, 1000 Leute schreiben, das ist das Beste von aller Zeiten, dann machen wir nie wieder ein Skript und lernen und lesen uns nicht mehr ein, sondern labern einfach nur noch über Themen.
Es wird an uns viel das einfach machen, glaube ich, im Leben. Also alle liebe Euro-Kollegen, ich mache einen LinkedIn-Post, ihr müsst jetzt alle zuhören.
Wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal, also in 2 Wochen, wenn die nächste Episode rauskommt, wieder auf das gewohnte Format zurückgehen.
Definitiv.
Und ich freue mich trotzdem drauf, wir werden im Laufe dieses Jahres noch eine Diskussionsfolge haben, die ja einen ähnlichen Ablauf hat. Zwar sehr fachlich bezogen, aber auch da werfen wir mit Argumenten hin und her. Und beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen, ich würde sagen, nicht bekriegt, aber wir haben uns gut um die Ohren gehauen, die Argumente.
Ja.
Mit dem Tatendrang gehe ich jetzt in das zweite Duell mit dir rein.
Ich bin gespannt. Ja, gut, dass wir da einen Timer haben, sage ich immer noch.
Richtig, genau. Den Timer wird es wieder geben, damit die Folge nicht 2 Stunden lang wird. Ja, ich bin gespannt auf das restliche Jahr mit dir und dem Podcast und freue mich auf weitere Dinge. Von daher, in 2 Wochen kommt die nächste Episode, dann im gewohnten Format. Und jetzt schaffen wir es nämlich nicht, 2 Stunden zu reißen, sondern wir machen kurz vorher Schluss. Und ich sage dir als Zuhörerin, wenn du noch dabei bist, dann sehr gut, gib uns gerne Feedback zu der Episode. Wir wünschen dir noch eine erfolgreiche Restwoche. In dem Sinne, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.